Was geht ab, was geht down? Heute haben wir sie endlich da, die Cordon Boys, Simon Schubert und Julian Lechner aus dem Resli-Check, direkt aus Wien. Und ich bin gespannt, ob sie Cordons dabei haben. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt, TikTok, Insta, Spotify. Und diese Folge kommt wie jede Folge Donnerstag. Aber jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Na, Curly, bist du dabei heute?
Ich bin dabei, ich bin sowas
bist
von dabei.
Dabei, ich bin dabei, du bist dabei.
Mein Matthias
war auch dabei. Das war ein schöner Besuch von euch bei uns in der Bar.
Ah ja, nice. Ne? Wir waren ja hier kurz bei dir in ein bisschen länger sogar.
Kenne ich auch endlich Gerard.
Ja, Champagne Raldi auf jeden Fall am Start.
Gerard, Gerard, Gerard.
Das war richtig geil und die haben übrigens die Spinatstödel krass abgefeiert, weil der Schottenkäse darauf, wie wir ja wissen, von der Tante von Matthias ist.
Wir haben das nachgetestet quasi und nachverkostet. Und ja, sie fand es gut, glaube ich, oder?
Ja, voll.
War ein bisschen voll am Ende, wie wir, aber gut.
Ja, das war richtig geil.
Wie fand sie Kroketten?
Richtig, richtig geil.
Feinste Entenkroketten. Ja,
aber diese Mayo
aus
dazu
der
ist auch.
Küchenmanufaktur im Haus Orania.
Ja, die Mayo dazu ist auch richtig geil.
Geil, geil.
Und der Entenknebel natürlich noch.
Ja. Genau.
Das war eine gute Kombi. Die habe ich
Cola,
ja am Freitag
war ich ja Kollaps, wird nur mehr verkaufen.
Am Freitag war ich ja schon wieder da mit Matteo und seiner M&F-Gang. Da habe ich ja wieder Entenkroketten gegessen.
Ja.
Ich habe, glaube ich, es gibt, glaube ich, niemanden, der bisher öfter die gegessen hat wie ich.
Aber das ist halt auch, weil Gebackenes einfach geiler ist als alles andere.
It's true. Ich. It's true.
Der Hans Martin sagt immer: Es gibt zwei Sachen, wenn man gute Sachen noch besser machen kann. Entweder du panierst das oder du servierst das mit Gänseleber. Und ich glaube, er hat nicht Unrecht.
Also panieren inkludiert frittieren dann.
Ja, frittieren, panieren, außerbocken, wenn man sagt. Ein Bochenes in Österreich.
Das Bochenes klingt ist alles gut.
Ja.
Und passt auch sehr gut zu unseren Gästen.
Du schaust, wie ich das mache.
Alter, Alter.
Richtiger Profi. 5 Minuten eingeleitet. Ein Vollprofi, Alter.
Digga, Digga. Ja, die sind ja die Ausbackspezialisten aus Wien.
Es geht jetzt nämlich, glaube ich, um die Königsdisziplin des Außerbochens. Und nein, wir sprechen nicht vom Bockhändl. Wir sprechen nämlich vom Cordon Bleu.
Und dieses Cordon Bleu kommt aus einem Wirtshaus mit dem, glaube ich, anspruchsvollsten Namen Österreichs, vielleicht der Welt, nämlich dem Gasthaus Resli-Check.
In der Resli-Check-Gasse, geführt vom Simon Schubert und vom Julian Lechner, die sie kennengelernt haben beim Arbeiten, wie es halt immer so ist, irgendwo in der Gastronomie. Ein Sommelier und Gastgeber, den ich sehr schätze, und einen Koch, den ich noch nicht so gut kenne, aber hoffentlich heute in der Folge besser kennenlernen. Genauso wie Sie zu Hause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Jawohl, deshalb begrüßen wir jetzt die Cordon Boys!
Die Cordon Boys, die neue Boyband aus Wien. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen, die Boys aus Wien, nämlich Julian Lechner und Simon Schubert aus dem wunderbaren Wirtshaus Resli-Check. Spreche ich das richtig aus?
Richtig, ja.
Perfekt. Resli-Check. Wir haben gerade Cordon Bleu Pop-Up in der Freundschaft. Und ich weiß nicht, die Leute, die heute kommen, heute ist Dienstag, werden wahrscheinlich keine Cordons mehr kriegen, weil wir gestern schon alle verkauft haben.
Ich kriege aber noch eins.
Ja, im Nachhinein klingt es wahrscheinlich lustig für die, die heute kommen. Ne?
Ja, es ist geswillt. Es war wild.
Ja, es war wirklich wild.
Aber
es war
gehört, super. Es war eine Stange wie beim Berghain gestern. Ne?
Ja.
Das war.
Strengere Tür. Shelly, der Cerberus.
Ja, aber bei ein paar Gästen hat die Gesichtskontrolle wahrscheinlich nicht so richtig funktioniert. Ne? Da haben sich ein paar Leute reingehuscht. Jungs, wir haben heute ja keine Winzer, aber einen Haufen Weine. Gott sei Dank, wir fangen an mit einem Reparaturchampagner, der schon im Glas ist. Aus dem Haus Röderer, Blanc de Blanc, Jahrgang 2016. Passt zum Reparieren, ne?
Ja, tschüss. Absolut, macht fit.
Cheerio.
Cheers. Danke, dass wir da sein dürfen.
Prost. Ja, danke, dass ihr noch lebt nach gestern.
Lebensgeister kehren langsam wieder zurück.
Ja, so mit so einem Glasl geht das ganz gut.
Von so Schluck zu Schluck besser.
Also das ist Blanc de Blanc.
Mhm. Was heißt das, Curly? Blanc de Blanc?
Ja, von weißen Raum.
Richtig, mein Freund, sehr brav.
In dem Fall
100% schade. Und ja, also ich finde das eigentlich.
Ist ja mein Lieblings-Champagner-Style, Blanc de Blanc auf jeden Fall.
Aber Kristall trinkst du lieber, da ist mehr Pinot drin.
Ja, Kristall ist auch, das hat nochmal eine Sonderrolle. Aber ansonsten, oder sag mal so, was heißt mein Lieblingsding, aber Blanc de Blanc, mich jedes Mal denke ich so, oh, nice. Verbinde ich schon immer mit einem guten Moment, Blanc de Blanc. Hab mich noch selten enttäuscht, sage ich mal.
Werbung. Curly. Champagner. Das Röderer Wörterbuch. Part 9. Blanc de Blanc Vintage. Blanc de Blanc Champagner. Was heißt das eigentlich? Ganz einfach. Er ist nur aus weißen Trauben gemacht. Boom! In diesem Fall Chardonnay. Von Grand Cru Böden. Oha! Und wieder, wie die meisten Röderer Champagner, ein Jahrgang Champagner. Der Wein liegt 5 Jahre auf der Hefe, bevor er freigegeben wird. Und 5 Jahre liegen, das klingt erstmal extrem chillig, aber ist natürlich viel Arbeit für die Leute, die die Flaschen im Keller drehen. Doch es lohnt sich. Die lange Zeit Hefekontakt sorgt für Tiefe, Komplexität, Feinheit. Ich krieg Durst.
Ja, wie geht's euch? Trinkt ihr lieber Pinot Champagner oder?
Na, schon auch eher die Weißen. Wobei, also mir ist es, also ich finde, all bodies are beautiful.
Hauptsache gut. Hast du Ahnung?
Ich komme oft in den Genuss, guten Wein zu trinken durch meine Partnerschaft oder auch irgendwie, wenn man halt schon länger kocht und auch immer in Lokalen, wo es gute Weine gibt. Also, ich habe, glaube ich, schon viel guten Wein gesoffen, aber auskennen tue ich mich leider nicht. Also ich weiß nicht.
Ein klassischer Koch, aber klassischer wenigstens Koch. Ehrlich.
Ja.
Das finde ich super. Die meisten tun dann immer so, als würden sie sich so gut auskennen. Ne? Aber du sagst ja, du trinkst.
Ich merke, wenn man was schmeckt, aber darüber hinaus. Nein, also natürlich, wenn man ein bisschen ein Gedächtnis für Labels hat, dann weiß man zumindest, wer ist. Oder man lernt ja dann immer Winzer kennen. Ja. Also deren Weine kann ich dann vielleicht schon besser identifizieren. Aber sonst, ehrlich gesagt, also, würde ich immer nicht anmaßen zu sagen, dass ich mich irgendwie mit Wein auskenne. Ich koche hin und wieder damit. Aber das ist meistens der nette gute Wort.
Sympathisch. Ja, ich weiß nicht, ich trinke Chardonnay schon sehr gern, wenn es gut sein. Ich finde, bei Chardonnay kommt es mehr auf die Qualität an, weil bei Pinot oder roten Trauben kannst du ja mit dem Gerbstoff immer so ein bisschen steuern. Mhm. Und ich finde halt, dass ja, bei einfachen Qualitäten ist es nie schlecht, wenn viel Pinot dabei ist. Zwecks Gerbstoffgerüst. Aber ist leider zum Einsteigen. Pommes sind auch schon da. Pommes und Champagner übrigens, das perfekt. Beste Pairing.
Top-Kombi. Ich glaube, die letzten 5 Folgen war das jedes Mal Thema. Aber das kann man nie oft genug sagen. Oder?
So, also ihr seid Wirten und Koch aus Wien. Seit wann gibt es euch?
Seit März 2022. Also 1,5 Jahre alt.
Da wurdet ihr geboren.
Ja. Da wurde ich geboren. Da ging das Leben richtig los. Nein, im März 2022 haben wir eröffnet.
So gut. Ich habe mir gedacht, euch gibt es schon 5 Jahre.
Also. Uns kommt es ja länger vor.
Wir waren ja sogar schon da.
Ja, das stimmt.
1,5 Jahre erst. Aber dafür ist es ja schon richtig bekannt, oder?
Du, ich muss sagen, es war das große Glück war, wir haben aufgesperrt und es ging richtig rund. Und
aber erstmal, wie der Laden ist ja irgendwie so ein bisschen eine Special Location, wenn ich mich
richtig erinnere. Das ist ein Wirtshaus, das tatsächlich seit 1927 durchgehend betrieben wird. Also das ist seit 1927, war 4 Generationen lang ein Familienbetrieb.
Die hießen Resnicek? Oder
nein, die haben Weiß geheißen, das ist die Familie Weiß, das sind auch die sind auch unsere Vermieter, die sind die, denen gehört auch das Haus. Und die haben das in den 90er Jahren dann abgegeben, oder die Kinder wollten es halt nicht mehr machen. Und der erste Mieter in den 90er Jahren hat das dann Resnicek nach der Gasse benannt. Und die wiederum ist benannt nach
einem. Wenn es nicht mehr rein kann. Resnicek, der Resnicek.
Gasse wiederum ist benannt nach einem Komponisten. Nach einem Wiener Komponisten.
Der Name ist auf jeden Fall, hat erstmal mein Gehirn kurz durcheinander gebracht.
Und ihr habt das Lesen, weil es so einfach zum Lesen ist.
Oder? Ja, wir haben lange überlegt. Ja, es gibt wirklich viele, die das einfach auch immer noch nicht aussprechen können. Also auch Stammgäste.
Ich habe nie den Namen gesagt, ich habe immer nur Willi sagen lassen.
Aber das ist richtig. Resnicek. Resnicek. Das Z spricht man aus, ja, wie ein genau. S und das genau. C wie ein Tsch.
Resnicek. Resnicek.
Ja, Rätsel, ist es, ja. Nice.
Aber irgendwie, ich finde aber geil, das ist auf jeden Fall ein Name, wenn man ihn einmal verinnerlicht hat, dann man
beschäftigt
man
sich einfach nicht. Auch ein bisschen, ja, genau. Du denkst nicht drüber nach. Und die, was hast du jetzt gefragt?
Ja, wir haben lang, also, wir haben lang überlegt, als dann klar wurde, dass wir das irgendwie aufmachen oder als die Location gestanden ist, war ja so das Schwierigste war die Namensfindung und irgendwie alles, was man uns irgendwie selber ausdacht, war, wie man so schön sagt, heller cringe. Also keine Ahnung, es ist jeder Name, der
Namensfindung der, abgegeben, wir lassen einfach, wie
es ist. Ja, das war perfekt eigentlich. Nach 6 Wochen irgendwie Hirn zermattern, haben wir einfach resigniert und gesagt, es ist irgendwie die Gasse heißt so, es war schon da und da drucken wir jetzt nichts Neues auf. Ich irgendwie sind wir ganz happy damit, aber im ersten Jahr natürlich hat man auch immer ein bisschen eine Altlast, wenn davor schon ein Lokal mit Erwartungen oder mit Stammgästen verbunden ist, dann tritt man sich da natürlich auch immer was ein.
Ja, habt ihr da irgendwas übernommen oder vom Style oder war das komplett was ganz anderes, was ihr da vorgemacht habt?
Naja, die Idee war schon eine ähnliche, die Umsetzung war anders. Nicht so ernsthaft, sagen wir mal, die davor. Die waren halt 10 Jahre da so ein bisschen vor sich hingewurstelt, wie man das so schön sagt. Aber ich glaube, es ist eh gut gegangen für das, was es war und für das, was halt damals der Anspruch war. Wir haben dann auch nicht wirklich so viel machen müssen, zum Glück. Also die Basis ist ja diese alte Schank, das ist halt wirklich das Herzstück.
Diese Bar.
Diese Holz, also diese mit den Türen, diese klassische Schank halt.
Ja.
und auch der Innenraum war ja im größten Teil gut erhalten.
Ja, man muss ja auch sagen, dass die Location auf mehreren Ebenen irgendwie ein Glücksgriff war, weil wir irgendwie wussten, wir wollen was machen und kommen irgendwie beide aus dem Fine Dining, bla bla bla. Aber jetzt so, was wir wirklich kochen wollten, also war klar, dass es viel Wein gibt, weil der Simon halt Sommelier ist und
gern trinkt,
aber so, das war schon immer ein bisschen noch unklar, ob das jetzt die nächste internationale Weinbar wird mit irgendwie einer kleinen Speisekarte zum Sharen oder dann gab es ganz, ganz viele unterschiedliche Ideen und irgendwie, als wir dann zum ersten Mal da reingesteppt sind, hat sich irgendwie viele, viele Fragezeichen in Luft aufgelöst, weil dann irgendwie klar war, okay, das ist ein urgeiles Wiener Lokal, wir sind beide irgendwie auch. Wir gehen gerne in solche Geschichten und wie können wir da irgendwie unseren Spin drauf bringen oder und es war auch irgendwie was, wo wir uns länger sehen. Also es war irgendwie so gleich dieses Heimatgefühl, wo man sagt, okay, das ist das, wo wir jetzt irgendwie mal Herzblut reinputtern.
Wir werden das Thema Wirtshaus dann noch später besprechen, hoffentlich. Also irgendwer merkt sich das, Wirtshaus später. Zuerst würde ich gerne wissen, wo waren eure Stationen, wo kommt sie her und wie habt ihr euch kennengelernt? Weil irgendwie, ich kenne die zwar, Simon, aber auch nicht wirklich privat. Du bist immer so Gastgeber, 100%, aber irgendwie bist du dann so
ja, wir
privat
haben uns
immer eher so ein bisschen zurückhaltend und die kenne ich überhaupt nicht. Ne? Also.
Wir haben uns im Ratz kennengelernt tatsächlich, also bei Markus Ratz, der, glaube ich, für uns beide eine sehr wichtige Station war. Damals
schöne
noch
Grüße.
Vor dem Lucke. Schöne Grüße.
Du warst beim, ah ja stimmt, du warst im Ratz, richtig.
Ja, 4 Jahre. Jahre und da haben wir uns kennengelernt.
Du warst also gekocht im Ratz oder was?
Nee, ich habe dort meine Lehre gemacht. Ich habe umgeschult von einem Alibi-Studium mit 20. Da haben wir gedacht, jetzt gehen wir kochen.
Was hast du schon, BWL oder?
Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der
Das wäre sogar was Gescheites gewesen.
Ja, aber hat auch 70% Abbruchquote. Also ich glaube, das ist okay. So für viele, die nicht wissen, was sie studieren wollen, mal so die erste Zuflucht. Und dann recht durch viele Zufälle ins Platz gestolpert oder irgendwie unhappy gewesen und Initiativbewerbung ganz blauäugig an die besten 5 Lokale in Wien und der Markus war der Einzige, der zugeschrieben hat. Komm halt vorbei, mach einen Probetag. Und genau, so hat das dann irgendwie begonnen. Und der Simon war von Tag 1 da, am Anfang habe ich mir gedacht, wer ist der Typ im Anzug? Der Schmierige. Na, du warst 25, oder? Und ich finde, Simon altert ja rückwärts. Also er ist jetzt deutlich jugendlicher als damals. Ja. Aber es war natürlich auch die erste Chef-Sommelier-Rolle von dir, die er damals, glaube ich.
Mit 25?
Ja.
Krass.
Ich habe das Glück gehabt, dass der Markus damals mir da das Vertrauen geschenkt hat und ich mit 24 dort den Weinkeller übernehmen durfte.
Wow, krass.
Und wir das, glaube ich, beide bis heute nicht bereuen, hoffe ich.
Wie war das so mit, auch dann mit 25 schon, ich meine, du musst ja dann auch Sachen einkaufen und irgendwie, da hat man ja schon eine große Verantwortung.
Ja, das war so ein bisschen ein Hineinwachsen in die Rolle auch. Also ich war davor ja 2 Jahre im Palais Coburg in Wien, habe dort ganz fantastische Sommelier-Kollegen gehabt, die mich da so ein bisschen gefördert und gefordert haben. Und dann wurde diese Stelle irgendwie frei und ich habe mich da mit Markus getroffen, im Keller damals unten, haben wir das Gespräch gehabt.
Oh, die Österreicher, von fast alles
machen. Ja. In Österreich wird viel im Keller, geredet. das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert.
Und wie war das für dich, wenn du so sagst, du kamst vom Umweltstudium, so ein Probetag dann in so einem krassen Restaurant, wenn man vorher noch nie irgendwie wirklich sowas gemacht hat? Wie war das?
Es war ein krasser Rausch. Ich habe halt irgendwie nur die Info bekommen, irgendwie schwarz angezogen und hab dann irgendwie so das einzig schwarze Hemd irgendwie, das hauteng war und eigentlich nicht zum Kochen geeignet und bin dann irgendwie reingesteppt und das war halt wie schwer reger Betrieb und ich wurde dann halt irgendwie hinten in den Brotraum gestellt und musste irgendwie Babykartoffeln in Ton und Stroh einpacken, weil die dann zum Hauptgang irgendwie gebacken wurden und mich hat das von Anfang an halt gecatcht, dieses Vollgas und diese Spannung in der Küche. Und
also du hattest damals sein Haarband, so ein bisschen längere Haare und sein Haarband.
Also eure Styles waren sehr unterschiedlich.
Ja, immer noch ein bisschen, nein, aber ja, mich hat das direkt gecatcht. Also das waren dann noch nur 2 Tage und dann, das war Donnerstag, Freitag war immer der letzte Tag der Woche und dann saßen immer alle bis spät nachts am Chefstable und der Markus hat was ausgeschenkt und dann hat er mich zur Seite genommen und gefragt, ob ich irgendwie Bock habe, da jetzt eine Lehre zu machen.
Ja, aber ist das so, funktioniert das so? Ich rufe jetzt einfach, ich gehe jetzt einfach morgen in irgendein Restaurant, da kann ich keinen Probetag machen. Und
ich glaube, beim aktuellen Personalmangel wird das sicher funktionieren.
Ohne Ausbildung sein. Hast die Ausbildung gerade gemacht, aber ohne irgendwelche Vor-, sagen wir so.
Okay. Ich sage immer, die 2 Voraussetzungen sind Deutsch und geradeaus gehen.
Okay, krass.
Alles andere können wir dabei bringen. Ne?
Ich habe mir da die
mittlerweile war es schon schwer.
irgendwie schwerer, höher vorgestellt. Aber ja, voll geil, wenn das
so funktioniert, schon mega.
Du, ich glaube, du merkst es ja, es kracht ja an allen Ecken und Enden in der Branche. Es ist überall wird Personal gesucht, händeringend und ich glaube, wenn du dann Leute findest, die da mit Leidenschaft und mit dem Drive dahinter sind und kommen und sagen, sie wollen was.
Aber das merkt man bei dir, die Augen haben richtig so zum Funkeln angefangen gerade, also das war so richtig so. Aber glaube ich, beim Ratsch ist eine Kugel, auch wenn das Restaurant, also super. Das ist ja so in Wien, war Top 3,
ja,
Top 2.
Ja, das war schon.
Ja, und das war schon, also ich glaube, es war halt so 2-3 Jahre vor diesem richtigen Kochboom dann mit dem Chefstable, also es war noch nicht so. Ich glaube, ich war wahrscheinlich gerade in dieser Anfangswelle, wo dann Kochen irgendwie wieder in oder geil geworden ist. Ja. Aber ja, und ich glaube, der Markus hat halt auch immer erwachsene Lehrlinge gesucht, weil das schon irgendwie eine ernsthafte Operation war, wo du irgendwie relativ von Tag 1 bis zu einem gewissen Grad halt performen musstest. Also natürlich konnte ich jetzt nicht kochen in dem Sinn, aber du musstest halt zumindest ein bisschen stressresistent sein. Also der hat sich keine 15-jährigen Kinder da reingestellt.
Ja, auch wegen der Uhrzeit ist es natürlich schwierig. Wenn du nur am Abend offen hast, kannst du mit einem 15-Jährigen nicht arbeiten, weil der muss ja dann um 9 oder was nach Hause gehen.
Aber und du hast dann dort von Grund auf kochen gelernt?
Naja, es gab schon familiär. Also es kam jetzt nicht von nichts, dass ich mich dafür beworben hatte. Ich hatte immer irgendwie so Generation Jamie Oliver und eine Familie, wo Kochen immer wichtig war und Essen. Also das war jetzt nicht so, dass mir das von einem Tag auf den anderen eingefallen ist, aber das war dann relativ Kaltstart. Also in Österreich halt dann diese duale Lehrlingsausbildung. Ich bin dann einmal die Woche noch in die Berufsschule gegangen. Das war meistens der schlimmste Tag die Woche, wenn du irgendwie so aus so einem positiv behafteten Team kommst, wo es halt jeden Tag Vollgas ist und dann gehst du in die Berufsschule, wo alle 5 Jahre jünger waren als ich und eher die Leute waren, die jetzt nicht aus freien Stücken zum
Kochberuf die Theorie dann gefühlt.
Genau, ja, also von der Hälfte der Fächer war ich ja befreit, weil ich ja Matura oder Abi hatte das war dann eher so ein bisschen einchecken und wieder auschecken und nein, aber ja, das war dann von Tag 1 halt einfach mitgearbeitet und irgendwie schon ins kalte Wasser geworfen. Also es war auch immer so der Anspruch von Markus, entweder stay afloat oder geh wieder. Und es sind auch von 3 Lehrlingen, die angefangen haben, sind 2 wieder gegangen nach ein paar Wochen einfach. Weil das ist aber in der Gastronomie, glaube ich, oder gerade im Kochberuf auch normal, dass sich relativ schnell zeigt. Also es ist ja einfach ein stressiger, anstrengender Beruf und ist auch, glaube ich, normal, dass da nicht jetzt jeder drauf Bock hat.
Ja, ein Podcast dauert 20 Minuten und der Röder ist leer. Ja, meine ganz schlechte Flaschen. Wir machen weiter mit Sekt, nämlich der
Resni-Sekt.
Ja, das ist geil.
Doch komplizierter.
Methode, traditionell, Brut Natur. Moridon in deinem Fall, also Chardonnay 2017 vom Weingut Polz.
Yes.
Ja, danach ging es ja direkt ins Resni-Check.
Nein, er war noch in dem Hipster-Café Wiens quasi.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Genau, ich war dann ein Jahr in München, im Walter und Benjamin. Das ist ja auch die erste Naturweinbar, glaube ich, sogar in Deutschland. Und habe da mit einem Kollegen nach der Lehre zum ersten Mal so ein bisschen selber was machen dürfen, also selber Gerichte schreiben. Das war ein Jahr und dann war ich in Wien im End. Simon wieder, der hat mich dann zurück nach Wien
geholt. Du warst da im End?
Ich war ein knappes Jahr im End, ja, beim Fabian.
Cool.
Was ist das?
Bitte?
Was ist das?
Cooles Restaurant vom Fabian Günzel, der Leibwand kocht. Ein Deutscher in Österreich, der hat das Lokal aufgemacht. Wann war das?
Wo, 2018.
Schon? 18.
Ja.
Ja.
Aber das ist nicht das Hipster-Café.
Da wart ihr dann auch gemeinsam wieder. Also genau, seid ihr gemeinsam. Ja. Seid ihr privat befreundet und nur in der Arbeit?
Schon.
Ja,
ja
schon.
Also. Weißt du, wenn du so viel Zeit miteinander verbringst, dann überlegst du es da irgendwann mal.
Ja, dann wäre das ganz gut, wenn man es im Privat auch verstehen würde.
Die Freundschaft war vor der Business.
Sonst ist eine Autofahrt auch lang, nicht von Wien nach Berlin, wenn man sich nicht so gut versteht.
Aber dann es gibt gute Podcasts. Also. Nein, wir haben, jetzt also ist eigentlich, glaube ich, mitunter das Wichtigste, die wichtigste Zutat von uns, dass wir uns sehr, sehr gut verstehen und dass wir einfach auf einer persönlichen Ebene auch sehr, sehr gut miteinander können. Ich glaube, das macht vieles leichter, weil du einfach eine Wellenlänge hast, wo es dann oftmals gar nicht so viele Diskussionen bedarf.
Mhm. Und dann war du warst fast immer nur nach dem Studiumabbruch Fine Dining.
Genau, das war so mal die ersten
und
5 Jahre.
Und du warst ja nur Fine Dining. Ja. Und dann ab zum Wirtshaus und der Signature Tisch ist ja Gordon und Bleu.
Ja.
So, kann man das jetzt einmal bitte jedem erklären, wie viel Spaß das macht? Also ich bin ja ganz, ganz großer Weißer Wirtshaus-Fan, aber ich glaube, wir müssen jetzt kurz diese komplette österreichische Wirtshauskultur erklären, weil es das ja hier in Deutschland fast nicht gibt oder in Berlin. Also das ist ja,
es wird auch in Österreich immer weniger, leider.
Aber ja, es wird weniger, aber ich finde, das ist das schönste Weggehen überhaupt. Vor allem mittags finde ich das herrlich und dann einfach versumpern bis in den Abend.
Ich glaube, das Wirtshaus ist ja in Österreich so ein bisschen ein ähnlich wie das Kaffeehaus. Es ist schon so ein bisschen ein Lifestyle, es ist so ein bisschen ein Lebensgefühl auch. Du bist halt einfach, es ist halt gemütlich, es ist sehr österreichisch. Was? Das ist nicht so wirklich viel Hetzerei. Du sitzt halt, du isst ein bisschen was, trinkst ein bisschen was. Und das im Idealfall halt gut. Und ich glaube, das Thema für uns, warum Wirtshaus, also zum einen, weil es halt die Location ein bisschen vorgegeben hat, aber zum anderen macht es einfach auch irrsinnig Spaß, diese doch sehr traditionsreiche Küche wieder so ein bisschen zu entdecken.
Und aber auch muss für die jungen Leute. Typ das dafür sein? Also mir reicht sowas und ich liebe sowas. Und ich finde auch, gerade im Einfachen ist es dann schwieriger, exzellent zu sein, wie wenn du irgendwas total Kreatives machst. Also kann nicht sein, dass man 17 Köche die Blutgrätsche androhen, aber, ich finde so, also wenn es jetzt wirklich ein saugutes Gulasch ist eigentlich ein schwieriges Gericht, weil da geht es halt dann um diese Nuancen, um die Zutaten und so weiter, dass das dann pfeift. Oder von mir aus auch. Voll. Oder ein Gordon oder so. Und das ist halt auch immer Soul Food. Ne? Ja, und so irgendwie macht es glücklich und du musst nicht viel drüber nachdenken, aber trotzdem ist es schön, wenn es das isst, weil es wenn es gut schmeckt.
Und ich glaube, wir merken das auch, dass das gerade so ein bisschen den Zeitgeist auch wieder getroffen hat, dass man eben so ein bisschen weg von dem, wie soll ich sagen, zurück zum Ursprung so ein bisschen.
Ja, ich finde aber so, Also so ein super easy Gericht, das ist geiles Cordon Bleu, wenn du das vom Scratch machst. Das ist, also ist jetzt keine Fine Dining, aber es sind da schon ein paar Sachen, die man da machen muss.
Das ja, ist kulinarischer geil. Backflip ist jetzt keiner. Ne?
Das nein, ist jetzt aber
von Texturen Küche aber, so
rein. Klar, ja, das war das ist natürlich nicht.
Aber so außen knusprig, innen schmelzig, schlotzig.
Also ich sag mal so, man kann
alles, was der Sterneteller braucht.
Man kann auch einiges falsch machen.
Ich würde sagen, Nummer 1 Texturgericht. Also
alle Texturen kommen jetzt sowieso übrigens vor das Dingsgericht, weil was ich, Cordon Bleu machen in Deutschland und Österreich ist eine kulturelle Aneignung. Ne? Weiß man gar nicht, ob man das darf. Nein, aber ja, vielleicht ist es gar nicht so. Also
kann man bestimmt auch einiges falsch machen. Das weiß ich so.
Das kannst du immer.
Oder? Haben wir am Anfang auch. Also wir sind ja da relativ knapp mit der, wir haben 1,5 Monate umgebaut und sind dann mit dem Eröffnungsdatum, das wir uns in den Kopf gesetzt haben, es ist sich alles ausgegangen, aber die Küche war 2,5 Tage vor Eröffnung fertig. Und es ist jetzt nicht so, dass wir bei den vorigen Stationen Cordon Bleu en masse produziert haben. Aber das war schon, also ich glaube, das erste Cordon Bleu, das wir geschickt haben, das dann natürlich gleich die Tester gegessen haben und das, was wir jetzt machen, das sind schon Welten dazwischen. Was halt auch nur immer zeigt, dass es irgendwie ein Entwicklungsprozess ist und dass man sich auch in solchen Gerichten irgendwie verlieren kann. Und ich merke, so lustig das klingt, also das ist, wir verkaufen in der Woche irgendwie so zwischen 70 und 100 Cordon Bleu. Ich glaube, wir haben jetzt an die 3000 verkauft. Und es ist halt, man kann noch immer irgendwie die Stellstrauben anziehen.
Aber das ist so Cordon Bleu.
Was geil ist.
Ja.
Was einfach wirklich geil ist. Und weil wir haben das am Anfang, wir haben das ein bisschen hin und her überlegt und was kann man da jetzt machen und was kann man machen. Und wir haben zu der Zeit irgendwie gerne Cordon Bleu gegessen und es gibt nicht so viele dann. Also du kriegst das nicht so, so häufig.
Ja, das stimmt.
Und es ist einfach so ein bisschen das Schnitzel 2.0. Es ist
aber halt hattet ihr so mehrere Sachen so aus?
Es passt super zu Champagner.
Ne, es passt super überhaupt zum Trinken.
Wir haben auch ein paar andere, jetzt unter Anführungszeichen ein bisschen ausgelutscht, das Wort, aber Signature Dishes, also ein Bäuschel ist seit Anfang an in irgendeiner Form meistens auf der Karte. Aber wir haben, es war jetzt auch nicht von Anfang an klar, dass es jetzt das Cordon Bleu so das wird, was es jetzt ist, weil wir auch gesagt haben, das kann man jetzt nicht so fabrizieren oder künstlich sagen, dass daran hängen wir uns jetzt auf, sondern das war auch ein bisschen ein Vorfühlen und einfach mal reingehen.
Aber ist das nicht dann bei dir, also ich habe ja auch mit einigen Köchen schon zusammengearbeitet und ich habe oft das Gefühl, dass das immer so ist, dass die meinen, das ist dann zu einfach irgendwie oder zu liegt unter ihren Ansprüchen, ein Cordon zu machen oder so die Wirtshausküche. Und man will immer irgendwie kreativer sein und immer was Neues machen und so. Ist es bei dir auch manchmal oder sagst du, du bist total happy damit, dass du in der Woche 120 Cordon schickst?
Es ist mittlerweile schon ein bisschen meditativ, da irgendwie stehen und das wegklopfen. Nein, ich finde es erstens nicht einfach. Also ich glaube, wenn man so auch am Anfang dran gescheitert ist, dann ist es nicht einfach. Und also das, was wir machen, das ist jetzt nicht die österreichische Küche, sondern das à la carte Kochen, was ist irgendwie immer weniger wird. Also das heißt, du hast eine Karte mit 20 Gerichten, wo sich jeder Gast das aussuchen kann, was er will, was ja lange Zeit
Usus war. In der Küche, ja, Wahnsinn natürlich.
Das finde ich, macht auch den Reiz aus. Und wir sind jetzt zu viert in der Küche, haben das aber relativ klassisch französisch aufgebaut, dass einer die Beilagen kocht, einer das Fleisch und dass eigentlich immer drei Leute an einem Teller arbeiten. Und da geht es irgendwie um Timing, darum, dass alles heiß ist. Und ich finde, das ist überhaupt nicht einfach. Und irgendwie, ich glaube, das macht den Reiz aus. Und mein Anspruch ist jetzt prim oder unser Anspruch ist, dass es den Gästen gut geht. Also ich gehe jetzt nicht in die Küche in die Früh und denke mir, wie ficke ich mich und die Köche mit möglichst aufwendigen Kreationen und irgendwie finde ich auch geil. Also ich sage jetzt auch nicht, dass das eins schlecht ist als das andere, aber also ich bin mit dem, was wir machen, extrem happy.
Wechselt ihr euch dann ab, dass einer dann Donnerstag die Beilagen kocht, am Freitag, ja, oder macht man das dann eine Woche oder Lifetime immer nur die Beilagen?
Nein, die Posten sind dann schon meistens fix besetzt. Also ich habe jetzt auch am Anfang, ich habe einen super jungen Sous-Chef, der jetzt auch schon viele von den Sachen übernimmt, die ich am Anfang gemacht habe. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man die jungen Köche auch machen lässt.
Und dass man ausgehen kann, mal ein Seil trinken mit den Gästen.
Oder drei mit dir.
Hey, bevor wir jetzt hier gleich zu dem im Glas kommen, eine Frage noch. Was Woher kommt denn ein Cordon Bleu? What's the story of a Cordon Bleu? Wer kam, weiß das jemand? Wer kam auf die Idee?
Franzosen behaupten, sie haben es erfunden.
Schweizer
sagen, sie haben es erfunden.
Schweiz, also ich wüsste ja die Schweiz, wie Berner Würstchen.
Also der Name ist eher französisch.
Die Schweizer sind sowieso geil. Die machen immer irgendwas mit Käse und Speck.
Schweizer sind geil, ja.
Finde ich super. So eine richtige Schichtenkuchen.
Ich glaube, es gibt, ich habe das natürlich mich vorbereitet und mir und angeschaut.
Das ist die blaue Schleife, oder? Dafür
irgendwie. Nein, es kommt irgendwie, es gab einmal einen Ausspruch, wenn du, man kocht etwas au Cordon Bleu. Das hat geheißen nach irgendwie hochster, höchster Güte oder so irgendwas.
Ah, okay.
Hast du ja.
Tatsächlich?
Ja, ich habe es irgendwo mal gelesen. Und,
vor 30 Sekunden.
Nein, und auf jeden Fall, du hast, das ist auch noch gar nicht so alt, angeblich. Also es ist, glaube ich, nicht einmal, es ist kein Gericht, das es jetzt irgendwie seit 500 Jahren schon gibt. Mhm. Und in der Schweiz ist es, glaube ich, eher so diese Rolle. Ja, die rollen das. Also wir falten es ja zusammen und das ist dann eher gerollt.
Ja, aber das taugt man nicht so.
Ich finde es auch besser, wenn es.
Ein Globgarlung ist. Ja.
Lustiger auch, wenn es
ja, ist voll geil. Aber du kannst ja doppelt panieren dann auch.
Ah, es ist, das hat auch gedauert. Also, wir tun sie wirklich nur zusammenfalten und haben da auch ein bisschen gebraucht, bis wir draufgekommen sind, dass es wichtig ist, dass du sie am Vortag schon faltest und die einmal durchkühlen, weil dann brauchst du keine Zahnstocher oder doppelt panieren.
Das dann ist die gleiche Frechheit, wenn so ein Zahnstocher hochkommt, dann ist er flippig aus.
Genau, nein, einmal paniert und. Wichtig ist, also die Tipps, einen Vortag machen, einmal durchkühlen und rasten lassen nach dem Rausbacken, dass du nicht einen heißen Vulkan drin hast, sondern wirklich wie ein Steak 5 Minuten ablegen.
Ah, wirklich? Ja. Dann ist dann auf der Tropftassen.
Genau, verstehe.
Und dann ciao.
Das ist ja einfach Käse, Schinken, Fleisch. Kalbfleisch, oder?
Ja, wir machen Schwein. Ja.
Aber deswegen, das ist, wo der Shelley und ich immer streiten, ein Schnitzel oder ein Bochens. Wie in Österreich sagen wir, das Bochene, ne? Also alles, was gebacken ist, ist mit Schwein. Ich muss auch sagen, ja, das Wiener Schnitzel ist original mit Kalb, ja, aber Schweinschnitzel ist besser.
Nein.
Man mag mich jetzt an den Prang.
Also beim Schnitzel bin ich auch eher beim Kalb, aber beim Cordon Bleu finde ich das Schwein schon das irgendwie leibendere.
Eine mag geil.
Und was für Käse nimmt man? Ist wichtig, was für Käse man nimmt?
Ja, das war auch so am Anfang eine Findungsphase, wo.
Also,
ja,
du sagst gar nicht.
Nein.
Den Anton featuren wir sogar gern. Anton Sutterlütti, das ist ein Käse. Käsemensch. Kein Käse. Das ist lustig. Der Anton war der erste Gewinner der Millionenshow in Österreich.
Dicker! Was ist das für eine geile Story? Ihr habt einfach den Millionenkäse gewonnen.
Der war. Da passt das Lied so geil vom Felix Krull, Parmesan.
Und der macht Bergkäse in Vorarlberg, also so wirklich traditionellen Gebsenkäse heißt das. Und die jüngste Ausbaustufe, das sind so 5 Monate ungefähr immer, das ist ideal für das Cordon Bleu, weil das dann halt so die Würze, also ich glaube, also für mich als Laie sozusagen, ist der Käse eigentlich fast das Wichtigste für den Geschmack.
Und Schinken?
Schinken ist aber Beinschinken. Bio, Beinschinken.
Ja, ich finde auch der Käse ist wichtig, die Konsistenz vom Käse.
Das ist ein bisschen wie die Dosage beim Schaumwein, ist der Käse fürs Cordon der Geschmackgeber.
Also alle, die uns im Auto hören, gerade, ich glaube, die kriegen gerade einen Hunger.
So habe ich heute das Special.
Der Schelle hat einmal so eine geile Idee gehabt, der hat gesagt, der Spargel nach Cordon Berner.
Was?
Für die Spargelsaison, wenn Spargel zu viel Gemüse ist. So wie sonst Fleisch essen. Ne? Das ist immer so, ohne Fleisch. Ne? Dann nimmst du den Spargel, schneidest ihn der Länge nach in der Mitte auseinander, spickst ihn, also legst dann halt da Käse rein.
Das klingt jetzt schon geil.
Dann umwickelst das, weißt du, wie ein Berner Würstel mit Speck. Und dann panierst du das und bockst das aus. Spargel nach Cordon Berner. Das ist hedonistisch.
Das ist richtig. Aber was trinkt man dazu?
Weiß ich nicht. Ein Resinsekt. Resinsekt. Was ist das dazu?
Du, wir haben von Anfang an begonnen mit Freunden und Freundinnen so ein bisschen Eigenmarken zu machen, weil es irgendwie lustig ist, weil es uns ermöglicht, ein bisschen mehr als nur das Ausschenken, wenn man es ein bisschen in den Entstehungsprozess auch involviert ist, ist das ganz leibend. Und das ist unser jüngstes Baby. Das,
und die Marsch ist hecher.
Richtig. Und das ist unser jüngstes Baby. Die anderen machen wir mit der Marion Ebner-Ebenauer, die uns da von Anfang an unterstützt hat, liebe Freundin. Und eh auch schon mal da gewesen. Mit der Familie Nittenhaus haben wir so ein Einzelfass Abfüllung und eben mit dem Erich Polz. Den Sekt, das ist ein auch ein Blanc de Blanc, mhm. Also ist ein Morillon-Sekt, Chardonnay-Sekt aus der Südsteiermark. Ist 2017, ist aus größten Teil Lagen rund um Leutschach, also so eher Obock, eher so ein bisschen schwerere Böden, ein bisschen was Ehrenhausen, Muschelkalk. Mhm. Stahltank, kein Säureabbau, frisch. Knackig. Und ist jetzt im Sommer, im August, im August degorgiert worden. Nice. Also relativ lange auf der Hefe.
Das heißt, geht in der Röderer-Stilistik. Ist für mich ein bisschen wärmer. Ne? So
ja, du hast das ist schon ein bisschen füllig, aber du hast ganz, ganz frisch für ein Aperitif. Sehr spannend war, ich habe das mit dem Erich gemeinsam machen dürfen. Wir haben die Dosage verkostet. Also ein Gramm ist da jetzt drin. Mhm. Und es war irrsinnig lehrreich. Also zwischen einem und 2 und 3 Gramm, das sind andere Weine. Es ist unglaublich, was da ein Gramm Zucker ausmacht. Ganz ohne wäre es uns ein bisschen zu resch gewesen und das ist, glaube ich, genau das Richtige zum Starten. Der Erich ist, finde ich, macht das Weingut Bolz, hat sich jetzt war ein bisschen turbulente Vergangenheit auch gehabt jetzt. Mhm. In den letzten Jahren finde ich wieder fantastische Qualitäten, machen ganz tolle Sachen und eben auch im Schaumweinbereich wirklich spannend zu kosten. Und deswegen haben wir das gemeinsam gemacht, die Idee war gemeinsam und das Resnisekt hat nach der Herr Kalkbrenner ein bisschen mitgemischt. Die, ah. Das Label und die.
Schöne und Grüße, Kali.
Ja. Kannst du noch erinnern, gell? Das ist auf Markus Mist gewachsen.
Mr. Mapo Tofu. Schöne Folge. Schöne
was
Folge.
Heißt Alsergründig?
Der Bezirk, wo das Lokal ist, ist der Alsergrund.
Ah. Der neunte.
Der neunte Wiener Gemeindebezirk. Alsergrund.
Wunderbar.
Und,
was heißt es denn? Was hat denn für ein Swag? Also gründlich, was kann ich mir darunter vorstellen?
Du musst den Herrn Kalkbrenner fragen.
Schau uns an.
Den Herrn Kalkbrenner fragen. Nicht sehr viel.
So,
ja. Ja, ist fresh.
Unkompliziert und trotzdem mit Anspruch.
Wie geht es bei euch, so der Shady und ich, wie wir aufgespielt haben, so 18, die Freundschaft? Da waren wir die ersten 2 Jahre, also bis dann Corona gekommen ist, eigentlich nonstop im Wirtshaus und haben wir nur. Und euch gibt es jetzt 1,5 Jahre und jetzt macht ihr ein bisschen einen Ausflug nach Berlin. Was ist mit euch? Wie geht das? Selbstständigkeit.
Hä? Ich habe am Wochenende zu, wie geht das?
Bitte?
Ihr habt doch auch 2 Tage frei, da können wir doch auch 2 Tage nach Berlin.
Na, wir haben aber heute offen.
Ja, aber prinzipiell.
Ihr habt heute offen.
Ja. Im Prinzip ist es dann schon so, dass die ersten 2 Jahre halt nicht unbedingt die ergiebigsten sind, auch finanziell.
So
und dann
es, ja.
Lässig reisen, Pop-ups machen, ja. Etc. Ja. Wie ist das? Habt ihr einen Geldgeber? Oder?
Nein, wir sind nur zu zweit. Wir haben das große Glück, dass wir von Anfang an eigentlich ein super, super Team haben. Was uns auch sehr wichtig ist zu betonen, dass wir da wirklich ganz tolle Leute haben, also die auf die super Verlass. Und deswegen können wir uns da auch mal so ein bisschen einen Tag freispielen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also uns ist es wichtig, dass wir da schon drinstehen, dass die Leute.
Das ist auch eine Ausnahme, also dass wir beide gleichzeitig weg sind.
Ja, das stimmt.
Das ist jetzt das zweite Mal
in 1,5 Jahren. Mhm. Aber es ist schon wichtig, dass wir dafür stehen und dass wir da drin stehen. Aber wenn du jetzt einmal nicht da bist einen Tag, dann muss das auch gehen.
Habt ihr jeden Tag offen?
Nein, wir haben Dienstag bis Samstag offen.
Okay.
Genau. Und morgen ist Feiertag in Wien, also in Österreich. Wir haben ja, glaube ich, 70 Feiertage mehr als Deutschland.
Nee, es ist ja auch Feiertag. Also in Deutschland ist in 4 Bundesländern oder 5 auch Feiertag morgen, aber okay. In Berlin nicht.
Ja. Und deswegen haben wir da den Ausflug jetzt gemacht.
Und wie habt ihr die Weinkarte bei euch so zusammengestellt?
Du,
was war euch da wichtig?
Von bis, also eine gute Auswahl an allen möglichen Stilen, das, was wir halt gerne trinken, mit ein bisschen einer Jahrgangstiefe, was natürlich auch eine Zeitfrage ist. Also das dauert halt einfach, bis du das halt dann so ein bisschen aufgebaut hast. Aber also bei uns gibt es jetzt kein Dogma irgendwie, nur Natur, nur Funky, nur klassisch. Nur
so. Obwohl du schon eher Oldschool-Trinker bist, ne? Du trinkst sehr gern Bordeaux, wenn es gut ist, ja. Alt, was ja auch nicht schlecht ist, mache ja. Ich auch gern. Ja. Und auch wenn man deine Karte sieht, die hat einen sehr roten Faden, aber das ist jetzt nichts zu funky, nicht zu...
Nein, also ich glaube, es muss gut sein. Also ich kann mit ganz vielem, was da in den letzten Jahren als cool und hip aufgekommen ist, nicht so viel anfangen. Aber wenn es ein guter Wein ist, dann ist es ein guter Wein. Also, mhm.
Hat das die Leute zu Beginn oft ein bisschen irritiert, dass ihr dann ein Wirtshaus seid, mit auf der einen Seite sehr einfachen, mit Gänsefüßchen Küche, und dann so Allgemeinkarten?
Ja, das sind immer noch erstaunt teilweise die Gäste und kommen auch viele deswegen. Das große Glück war ja auch, dass wir viele Stammgäste, die jahrelang Stammgäste waren bei uns, da mitgekommen sind und sich freuen, dass sie jetzt eben diesen Faktor Wein und Service und dieses Umsorgtsein nicht mehr mit irgendwie jedes Mal 20 Gänge verbinden müssen, sondern halt einfach ein Cordon Bleu essen und halt irgendwie einen großen Burgunder dazu trinken.
Ich bin so fertig aufgenommen den ganzen Tag, dann bin ich direkt in die Bar, dann war ich so viel los und dann habe ich voll zum Essen vergessen. Ich habe gestern nichts gegessen. Und dann war ich froh, dass meine Freundin, die nämlich gestern da war, noch ein halbes Cordon Bleu mit haben. Das habe ich halt gleich weggesnackt.
Das ist auch super, Cordon Bleu kalt, am nächsten Tag ist auch Weltklasse.
Herrlich, wirklich herrlich. Du musst dann auch Zähne putzen, weil es dann doch ein bisschen würzig ist. Dann wird zuerst gesagt, dass der Käse ist. Das ist auch mal eine ganz andere Würze. Aber ja, das passt. Hörst, weil du gerade gesagt hast, 20-Gänge-Menü. Merkt ihr, profitiert ihr im Moment von dem, und das ist jetzt eine Unterstellung, die ich mache, dass die Leute keinen Bock mehr auf Menü haben?
Ja, sicher. Ich weiß nicht, ob wir davon profitieren, aber ich glaube, das war schon, das hat ja auch einen Grund gehabt, warum wir eigentlich unsere ganze professionelle Laufbahn nur im Menü geschickt haben, ja. Uns dagegen entschieden haben. Und das ist jetzt auch schon ein bisschen abgelutscht, aber es ist ja international der Trend, dass immer mehr Leute halt aus dem Fine Dining in etwas unter Anführungszeichen more casual gehen, weil ich glaube, du kannst das nur, also entweder du bist wirklich ein getriebenes Genie und du musst deine kulinarische Geschichte jetzt irgendwie in 15 bis 20 Gängen erzählen. Mhm. Gibt sicher welche und von denen bin ich auch ein großer Fan, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen ausgeufert, dass irgendwie. Also ich würde mir jetzt auch nicht zutrauen, ich bin jetzt seit 9 Jahren Koch. Ich glaube, das ist ja früher immer ein bisschen organisch gewachsen, dass Leute, also in Frankreich, wo das ja auch alles entstanden ist, die haben irgendwie sich ihre Sporen verdient und dann, wenn man 45 oder 50 ist, dann hat man sein Handwerk gemeistert und dann erzählt man halt in einem Menü eine Geschichte und irgendwie in letzter Zeit ist es schon so, dass irgendwie alles, was aufsperrt, egal wie jung und unerfahren der Koch ist, bietet ein 7-8-Gänge-Testing-Menü an, wo dann irgendwie eine Story erzählt werden soll und ich glaube, da ist erstens der Markt übersättigt. Oder war, ich meine, es nimmt jetzt eh wieder ab und uns ging es auch darum, einfach ein Lokal aufzumachen, in das wir gerne gehen würden, an einem freien Tag. Das war so der Hintergedanke. Und ich glaube, wir jetzt davon profitieren, ist schwer zu sagen, weil wir Gott sei Dank seit Tag 1 eigentlich sehr, sehr gut gebucht sind. Aber ja. wir merken jetzt an der Gastrokrise noch nicht so viel, Gott sei Dank, oder eigentlich gar nichts.
Ja, ich weiß ja gar nicht jetzt, also schreiben viel, dass es eine Krise gibt. Ich weiß gar nicht, ob es eine Krise gibt oder ob die Presse was zum Schreiben braucht. Das weiß man dann oft nicht. Aber ich bin halt auch ein großer Fan von à la carte Küche. Ich glaube, das ist ja die große Kunst, so wie du sagst, diese ganze Logistik und so weiter. Weil sonst hast du 2 Menüs, friss oder stirb. Teilweise darfst du nicht mal tauschen. Mhm. Ein Gericht hier, eins da. Ich meine, was ist denn da jetzt?
Ja, es ist
und wie du richtig halt sagst, jeder glaubt, der kann 8 Gänge kochen, dann hast du einen Supergang. 3 durchschnittliche und 4, die nicht so leibend sind. Und dann musst du ja immer irgendwie konzentrieren und so, aber also das ist ja nicht.
Nein, ich glaube, es ist, ich finde schon, dass beides seine Berechtigung hat und ich gehe irrsinnig gern Menüs essen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist halt so ein bisschen dieser Wohlfühlfaktor. Ist in der letzten Zeit halt dadurch ein bisschen verloren gegangen. Also es glaubt halt jeder, dass er irgendeine Mission hat und dann ist es gleich respektlos, wenn man da nicht zuhört und dann wird dir das da 700 Mal erklärt, was du da jetzt für Produkte und wo die gesammelt worden sind und wer das jetzt gestreichelt hat zum Schluss und dann, es ist halt so, ja, okay, Aber dieser Gemütlichkeitsaspekt, finde ich, ist halt dann oft einmal ein bisschen vernachlässigt.
Ja, also, und ich finde auch, dieser Ausdruck eben Wirtshaus impliziert für mich immer, wie du gerade sagst, so ein Gefühl von Gemütlichkeit. Ja. Man sitzt benannt, man muss jetzt nicht aufpassen, dass man alles richtig macht oder so. Ja. Ja. Und man bestellt halt, was man will, ob das jetzt angegangen ist oder sonst irgendwie. Ja, ist und ja, also ich finde das auch immer so ein Beisammensein ganz einfach. Ne? Das ist. Du bist ja so irgendwie großartiger Gastgeber, muss ich sagen. Arbeitest du auch viel am Floor oder bist du mehr so der Händeschüttler?
Das gibt wahrscheinlich unterschiedliche Auffassungen jetzt. Also ich glaube schon, dass ich jetzt
Julian sagt, du bist eher der Händeschüttler.
Nein. Nein, ich arbeite gerne und schon viel auch. Ja. Also, aber ich glaube, dass es auch halt genauso wichtig ist und es ist ja auch genauso Arbeit, sozusagen repräsentativ zu sein. Und das ist ja, die Leute kommen ja auch bis zum gewissen Grad, weil sie dich jetzt zum Beispiel kennen oder weil sie den Shelley kennen oder weil sie uns kennen. Das ist ja auch eine Arbeit, sich das einmal aufzubauen. Also,
Mache ich auch gern. Bei meinem Gesicht heute weiß ich nicht, ob es die Leute so frei sind, wenn sie mir am Abend sagen. Aber vielleicht können wir das noch reparieren.
Retuschieren.
Diversen Gläsern rein. Nächster Wein. Super Überleitung.
Ja, Kölle hat das alles trocken. Ich habe überlegt, ob ich irgendwas Süßes mitnehmen soll.
Finde ich unglaublich sympathisch. Sternhard Lenz, Chardonnay vom Obock 2021. Fassprobe steht da hinten.
Ja, der Wein ist noch, also der Wein ist fertig und wird jetzt irgendwann gefüllt, aber es ist jetzt noch einmal eine Vorabfüllung, weil ich das mitnehmen wollte.
Leutschach, aus Leutschach.
Das ist so, für mich ist der Herbert Sternhard so ein bisschen das Junge, also jung ist er nicht mehr, das junge Österreich, das vielleicht ein bisschen nicht so am Schirm ist. Fantastischer Winter, kleines Weingut, wunderbarer Heurigen da oben am Remschneck bei Leutschach, ganz im Süden, Südsteiermark, also wirklich schon Grenze, Grenzland. Und hat 2018, also glaube ich, nach Hause zurückgekommen, war beim Sabati Erwin, vorher 15 Jahre Kellermeister.
Okay.
Und hat macht da jetzt sein Ding. Und das wird, ist ganz spannend zu beobachten. Es wird jedes Jahr besser, es wird jedes Jahr geschliffener, es wird jedes Jahr feiner, es wird jedes Jahr eleganter. Und das ist sein Top-Wein sozusagen. Ist aus der Lage Remschnick. Mittlerweile nennt er die ganze Linie nur mehr vom Obock.
Und wie meinst du, junges Österreich? Was für junges Österreich
ausdrückt? Naja, also junges, wie gesagt, junges Österreich ist eh nicht. Also ein bisschen die danach kommen, abseits der großen Namen.
Ja. Aber ich glaube, international, also in gewissen Ländern, ist ja eh genau das Österreich, was eigentlich bekannt ist. Also wenn so
absolut, ja, eh. Wenn es da anschaust, dass ich weiß nicht, ein Andi Cheppe lange Jahre, bevor er in Österreich irgendwer kannt hat, in Kopenhagen ausverkauft
war. Unser Bruder Ebert Cheppe, genau, Strohmeier, so Franz, Mutter Sepp, die ganze Bagage.
Das stimmt, ja.
Was?
Ist alles gut. Aber ich, wenn du die Nachnamen zuerst sagst, finde ich immer richtig.
Ja, das ist ein steirisches Ding ein bisschen.
Ist das nicht generell das österreichisch?
Ja.
Wir schreiben das sogar, weil der Schädel so draufsteht. Wir schreiben das sogar bei uns auf der Weihkarte. Bei uns steht der Nachname immer vor dem Vornamen.
Steiermark ist ein bisschen eher so die ländliche Region. Also das
ja, da aber ist sofort das Dorfding. Das war bei uns früher auch.
Ja, genau.
Ja,
Alfred.
Ich finde, das klingt aber immer lässig, oder? Da weißt du zuerst der Hof, beziehungsweise die Familie, wo er hingehört, und dann wer.
Ja, das klingt, das ist geil.
Ja? Willi Schlögl, Vulgo, Willi Drinks.
Der Schlögl-Willi.
Der Schlögl-Willi.
Der Schlögl-Willi, der Seppert.
Man merkt schon, das hat ein richtig lauernes Wirtshausgespräch.
Ja, Sepp. Ja. Ich habe gerade Shellys Name einfach durcheinander gebracht. Ich habe gerade gesagt, der Sepphorn.
Lacht bei dir.
Der Sepphorn, ja.
Lacht bei dir. Aber gut, das ist offener, ne? Das hat schon so generell weniger Schwefel wahrscheinlich.
Ja.
Aber ist doch voll spritzig, oder so? Findet ihr das jetzt so?
Super Jahrgang 21. Ich glaube, so mit das Größte, was
an Weinjahrgängen gibt. Überhaupt keine Frucht. Das ist echt so mehr so steinig. Ja. Ne? Du merkst das Zitrische wieder.
Genau.
Schaut,
schon Zug.
Also, wie kommst du jetzt hier an die Fassprobe? Bist du direkt an der Quelle? Oder?
Na, ich habe gesagt, dass ich im Wein-Podcast Nummer 1 gerne den Wein repräsentieren würde. Wir haben das jetzt gerade unten in der Lobby abgefüllt. Nein, und weiß ich nicht, dann hat mir da ein paar Proben geschickt, das mitzunehmen. Genau, und das ist, also ich kenne die Weine jetzt eigentlich seit 2015 und das ist wirklich jedes Jahr weniger Holz, jedes Jahr mehr Linie, mehr eigene Identität und wunderbare.
Trinken wir das auch so kalt, wie das jetzt ist?
Also ich glaube, es ist ein bisschen zu kalt.
Nein, wir haben es lange auf Eis gekauft. Dann warte ich schon
eine. Ich finde es geil.
Das ist super, du machst überhaupt nichts. Du kommst, legst dich da ein bisschen auf die Couch, weißt, bis die Folge losgeht und dann kritisierst du dann auch meinen Kühlstil. Und irgendwas
könntest du überhaupt beitragen
zum Podcast.
Du musst nicht zuhören. Ich habe gesagt, ich finde es geil. Ich frage mich nur.
Wir müssen budgettechnisch nächstes Jahr das einfach besser aufteilen, dass wir wissen, wer weniger kriegt. Ne? Also von null.
Ja, ich nicht.
Null. Ne? Mehr. Weniger geht nicht. Wenigstens kriege ich mehr Wein. Ne? Ich nehme immer die Reste mit dann. Ne?
Ins Minus geht nicht.
Ja.
Nee, ist jetzt geil so kalt.
Aber es ist sehr schlank, ne? Und hat einen Griff, einen sehr guten. Das gefällt mir gut. Ich habe das nicht kennt vorher. Ne?
Ja. Ja, der Herbert ist ein sehr, sehr, sehr ruhiger, sehr, sehr.
So wie du?
Nein.
Magst du
das? Ich glaube nicht, dass ich ruhiger bin.
Du bist kein ruhiger?
Nein.
Heute bist du aber ein ruhiger.
Nee, ich muss mich konzentrieren, dass ich da nicht
völlig entgleise.
Du bist ja richtig im Fokus. So. Ich habe zuerst gedacht, du bist vielleicht noch so ein bisschen Restfett von gestern. Ne?
Auch. Nein, der Herbert ist ein sehr, sehr ruhiger, so also ein bisschen zurückgezogener, sehr bedachter, der jetzt dann nicht der große Schreier ist. Also der, glaube ich, braucht auch die Leute, die das gut finden und dann sozusagen unter die Leute bringen.
Siehst du die oft so im Wirtshaus? Hast du viel unbekannte Sachen, um das dann auch so ein bisschen an den Mann oder an die Frau zu bringen?
Ich sehe mich da jetzt nicht unbedingt als Missionar für irgendwelche Winterinnen und Winter. Nein, ich glaube, dass das was, also ich glaube, wir kommen halt viel herum, wir kosten viel und natürlich lernen wir Dinge vor anderen kennen, vor den Gästen kennen und sind dann natürlich auch froh, wenn wir Spannendes zu erzählen und auszuschenken haben. Mhm. Weil es ja natürlich spannend ist, auch für einen Gast am Ende des Tages.
Aber ihr seid schon so richtig Weinlokal oder habt ihr ja Abende, wo du sagst, okay, es geht nur Seil, Fernet, Schnitzel?
Nein, es ist das Schöne, das Schönste.
Fernet ist leibend, oder?
Wir machen Chartreuse
statt Fernet. Super. Ja. Grün?
Ja, ne, sicher.
Nee, klar.
Nein, wir haben das Schönste, die schönsten Abende sind wirklich, wo du sagst, du hast da jetzt irgendwie eine Runde, die 5 Gänge essen, ein bisschen Käse und 10 Flaschen guten Wein bestellen und daneben sitzt die Familie mit der Omi, trinken 2 Bier, essen ein Cordon und am Tisch weiter sitzen die jungen Foodies, die irgendwie das Essen aus allen Winkeln fotografieren und posten und das macht irgendwie die Mischung aus und ich glaube, dass das ja immer das Wirtshaus war.
Das ist urbane cool, ja,
stimmt,
genau.
Das ist schon seit Jahrzehnten, waren die Foodfluencer.
Seit Jahrzehnten wird geinstagrammt und nein, und ich glaube aber, das ist die Mischung und und da sind wir eigentlich wirklich froh und stolz, dass wir das auch zusammengebracht haben, dass du jetzt nicht nur den hast und nicht nur die hast, sondern dass du einfach wirklich eine bunte Mischung
hast. Ja. Und meistens dann Leute einen Wein bestellen, weil sie sich auskennen, weil sie auch kommen wegen dem Wein,
genau,
oder?
Also es gibt schon viele, die dann auch wegen der Weinkarte kommen.
Das habe ich nämlich oft gemerkt, als ich auch noch so in der eher Feindeining-Richtung unterwegs war. Da hast du dann Leute, die kommen einfach, weil sie halt irgendwie gern einen Stern essen oder fein ausgehen. Und dann halt dazu dann irgendwie eine Flasche Wein bestellen und Arabisch lesen. Weißt du, die fangen hinten an, von rechts nach links. Und das ist der Klassiker. Und das ist dann nur noch Preis bestellen und dann hast du eigentlich weniger Vergnügen, wie wenn du wirklich so dein eigenes Ding hast, also dein Kompetenzzentrum quasi, dein eigenes.
Ja, das ist ja auch, du kannst ja auch mit weniger, also du kannst ja auch, das ist ja auch das Schöne am Wirtshaus, du kannst ja auch, also jetzt im Vergleich zum Fine Dining Tempel, du kannst ja auch mit wenig Budget einen schönen Abend machen.
Ist für dich ein Wirtshaus weniger wert wie ein Restaurant?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Es ist in der Wahrnehmung, glaube ich.
Das frage ich mich auch. Aber
in der Wahrnehmung ist es ist, du merkst schon oft, dass die Leute, dass das in der Wahrnehmung weniger wert ist. Also dass dieses, Ja,
schrecklich, ich hasse es.
Ihr sagt jetzt keiner, aber das ist ein Wirtshaus. Das ist ein,
ja, genau.
Ich glaube, das ist sogar, das Lustige ist ja, wenn du Bewerbungen hast oder wenn du junge Kolleginnen und Kollegen hast, die gerade in der Küche irgendwie die erzählen, wo sie nicht überall gelernt und gearbeitet haben, und dann steht da das erste Mal drin und wie am Eislaufplatz. Da reißt er mir einen Stern, weil er nicht weiß, wo oben und unten ist.
Ja.
Also es ist schon, ich glaube überhaupt nicht, dass es weniger wert ist.
Ja, ich glaube, so Wirtshaus irgendwie verbindet man irgendwie, oder ich zumindest so ein bisschen mehr mit so, da ist ein bisschen lauter, da ist irgendwie...
Ist halt ein bisschen lebendiger.
Ein bisschen wilder zu einem Restaurant, ist halt eher, da gehe ich jetzt halt zum Essen hin und danach wieder wahrscheinlich, und beim Wirtshaus sehe ich mich halt auch so am Stammtisch oder
ja, genau,
an der Schenke, ja, direkt. Das ist im Restaurant jetzt nicht unbedingt so üblich, sage ich mal. Also so stelle ich es mir vor.
Es ist nicht
ich
so.
Find das,
nicht
ich so finde das oft schwierig, ja, dass das immer so ein bisschen der Stiefbruder, so, ja, Wirtshaus.
Ja, aber so, jedes Dorf, so bei uns früher, hatte so, in jedem Dorf gab es ein oder zwei Wirtshäuser. Ja. Da gab es ja dann immer Schnitzel, Bier, da war immer Musikverein nach der Probe, noch zu Erna, Schnitzel, Bier. Und es gab halt so, in jedem Dorf, wo du gefahren bist, gab es so einen Adler oder einen Engel oder einen Lamm oder so. Und das ist schon, verbinde ich halt so mit so Wirtshaus, das auch so ein bisschen. Es kommt ja auch so ein bisschen daher, oder? In so kleinen ländlichen Gebieten, was halt so alles so ein bisschen abdeckt, halt Restaurant.
Nee, es war vor allem auch immer der soziale Aspekt.
Genau, Zusammenkunft
das war, irgendwie. Du hast halt die Leute gehabt, die...
Ja, halt, Wirtshaus ist for everyday. Ne?
Ja, so ist es. Ja, und auch wenn du jetzt alleine zu Hause sitzt, dann kannst du ins Wirtshaus gehen und du weißt, du bist nicht mehr alleine.
Ja,
und das
ja
ist irgendwie schon ein...
Du kommst halt in Engel rein und da sitzt halt der Josef jeden Abend halt einfach.
Ja, weil vielleicht hat es kein Handy gegeben, ne? Da war der Treffpunkt bei mir.
Ja, so Interieur, wo ist er ja im Engel halt, okay.
Ja, wobei man sagen muss, dass viele von den Stammgästen von den lokalen Forums wahrscheinlich nicht unterschreiben würden, dass wir jetzt ein Wirtshaus sind, aber das macht ja auch irgendwie die Ambivalenz in der Gastro immer aus. Ich meine, es gibt ja auch Restaurants, wo es laut ist, oder Fine Dining Restaurants, ja, die diese... Die
ich hab's immer am liebsten, wenn du so reingehst und du merkst, dass es muss ja kein Unterschied sein. Man kann auf hohem Niveau essen und trinken und man wird herzlich willkommen und man wird dann toll bedienst leistet. Oder? Ja, wenn wir jetzt sagen sollen, weil ich meine, ganz ehrlich, mir ist das ja wurscht, ob ich jetzt... Weil am Ende gehe ich mit der gleichen Rechnung aus, weil wenn es mir bei euch taugt, dann dusche ich auf. Ja. Und wenn ich halt irgendwo am Menü bin, ja, aber das ist ja dann das Gleiche, nur vielleicht lässiger oder nicht, aber es geht ja immer, wie du
bewirtet wirst. Ich glaube, dass der Service ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, in allen Belangen. Also ich glaube auch, dass Service immer wichtiger wird. Überall, egal wo. Ich glaube, das ist das, was uns von AI und sonstigen irgendwann einmal unterscheiden wird. Weil Service, Herzlichkeit und aufgehoben sein wird dir keine künstliche Intelligenz abnehmen können. Und das wird, es wird egal sein, ob du das
beim... Ist ein ChatGPT vielleicht.
Nein, es ist aber egal, ob du beim Zahnarzt sitzt und empfangen wirst. Das ist wurscht. Service wird, glaube ich, immer wichtiger.
Ja, ich bin auch so naiv und denke so, aber wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall viel wert und es wird auch viel weniger und deshalb freut es dich dann umso mehr, wenn du wohin gehst und es passiert genauso, ne? Dass du vielleicht wieder erkannt wirst, dass sich dir vielleicht sogar gemerkt hat, dass du gerne einen Spritzer zum Starten trinkst oder irgend so eine Kleinigkeit halt, das ist dann so, wow, ankommen einfach, nicht? Und sich wohlfühlt und zu Hause fühlen und dann irgendwie, dann hast du unser Konzept nicht verstanden.
Ja, das also ist ja das Schlimmste. Also, das ist ja.
Nein, aber das ist also, ja, du gehst so hin zu uns und dann wirst du noch belehrt. Ich meine, wir brauchten das, Entschuldigung.
Also, ja, aber das ist ja beim Wein auch oft so. Ich habe das auch irgendwie so gerade jetzt so in dieser. Jetzt wird das Eis eh schon, auf dem wir uns bewegen. Gerade jetzt so im Zuge dieser Naturweinbewegung, wo es ja dann einfach auch schnell war, wenn du jetzt irgendwie einen Wein kostest und du sagst, du, der Wein schmeckt mir nicht, weil er einfach nicht gut ist. Und dann hast du ihn nicht verstanden. Und bei Restaurants genauso. Du sitzt und sagst, okay, ich weiß nicht, ob das meine Aufgabe ist, dass ich mir da das Konzept zuerst einmal irgendwie intellektuell aneignen muss, bevor mir das Essen schmeckt.
Wie habe ich mich zu verhalten? Weil ich dafür dann auch bezahlen.
Ja.
Also, ja, das ist ja immer witzig, wenn Leute sagen, du hast nicht gecheckt. Wenn
ja,
nicht.
Ja.
Also ganz ehrlich, das Schönste, und jetzt ist schon wieder so, dass ich mich auch weit aus dem Fenster nehme, aber für mich war das schönste Wirtshaus in Wien das Restaurant Walter Bauer.
Der Walter ist...
Weil du hast dort ein Menü, also es war jetzt halt Menü, aber der Walter war da und der hat dich mit so einer Herzlichkeit empfangen und es war wurscht, ob du da Badehosen angehabt hast oder ob du dann super Anzug angehabt hast. Und selbst, ich meine, Hans Martin und ich haben da Menüs an der Theke gegessen, ja, weil wir halt einfach so hingegangen sind und nicht reserviert haben. Und er hat gesagt, im Stehen gehen schon 8 Gänge. Das kann schon hinhauen. Gehen
sogar besser. Ne?
Stellt sich ein, schön, dass ihr da seid. Ja? Und nicht, ja, nein, wie stellen Sie sich das vor? Und das war wirklich...
Ja, das war ja eins der Highlights. Und also ganz am Anfang, ich glaube, das war im 3., 4. Monat, wo wir offen gehabt haben, hat der Walter mit seinem Team
Pension gefeiert.
Seine Pension bei uns gefeiert. Und das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich Tränen in den Augen gehabt habe, weil...
Seine Legende.
Ja, ja, und die haben sich richtig fallen lassen und das war für sie, glaube ich, ein hochemotionaler Moment und die waren so happy und dann, das war so die erste Bestätigung, finde ich, aus der Branche, wo wir dann da gestanden und gesagt haben, okay, das ist schon arg, dass die jetzt zu uns kommen und da irgendwie das Ende so einer Ära feiern. Und der Walter kommt, ja, ist einer unserer Stammgäste.
Ja, also für mich wirklich wirtstechnisch eines der größten Vorbilder.
Ja, absolut.
Großartig. Bis
absolut.
Zum Schluss drinstehen, jeden Tag der Performance überreißen.
Ja. Immer außer der Humor, den er, also großartig, großartiger
Typ. Er ist als Gast bei uns mehr Gastgeber als die meisten. Ja,
die meisten Gastgeber, ja. Das stimmt, ja.
Cool. Und auch das Weinwissen, ziemlicher Insider jetzt, aber gut, kann man. Vielleicht trifft man einmal in Wien. Ich habe zufällig bei einer Weinverkostung gerade getroffen, wie ein Tag in Wien war. War super, bin ich neben ihm gesessen, ja. Haben wir Hetz gehabt. Ist auch erstrebenswert, wenn man so eine Karriere hat, also für alle, die vielleicht doch überlegen, den Weg in die Gastronomie zu nehmen. Der hat jetzt eine wunderschöne Rente. Ne? Der geht lässig auf Feinverkostungen, checkt alles ein bisschen ab und so. Und dem geht's gut.
Schmerzbefreit, also, oder?
Ja, finde ich großartig.
Ich glaube, das ist überhaupt, dass es viel mehr dafür getan werden muss, zu zeigen, was wir eigentlich für eine tolle Branche sind und haben und wie viele Möglichkeiten du hast. Ich glaube halt nur einfach auch, dass ganz viel... schiefgelaufen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten und dass wir halt da jetzt die Rechnung präsentiert bekommen. Naja, du von Umgang mit Mitarbeiterinnen und Bezahlung über Freizeit, über you name it, die Probleme, die allen offensichtlich sind, aber jetzt stehen halt alle da und sagen, die Jugend ist so faul wie nichts hackeln.
Kostet bei euch das Gordon Bleu am Samstag mehr?
Nein.
Hä, wieso?
Es gibt ja ein Lokal in Berlin, da gibt es...
Weil es ja Wochenende ist. Ich finde, ja.
Hey, was? Wie?
Ja, da gibt es das Menü kostet unter der Woche weniger als am Wochenende.
Ja, warum?
Warum? Das ist ganz einfach. Weil du wochenends eine Warteliste hast und unter der Woche freie Plätze. Und dann steigerst du quasi das Interesse bei Gästen, die vielleicht aus Berlin kommen und am Samstag reserviert haben, dass sie dann sagen, ja, dann gehe ich halt am Donnerstag, weil da kostet es 20% weniger. Und du machst jetzt so ein Gesicht, weil du das beim Essen nicht verstehst, aber in der Hotellerie wird das seit Jahrzehnten gelebt. Vor Wintersaison im Arbeit, du zahlst das Winter als Zimmer als fünffacher wie im Sommer.
Das heißt beim Konzert für andere Plätze auch andere Preise, oder? Kommt immer drauf an.
Und ich finde das absolut legitim und ich finde, das sollte richtig sein. Und deswegen, also ich bin jetzt, wir können uns Gott sei Dank leisten, in der Stadt Samstag und Sonntag zu schließen. Am Land könnte ich mir vorstellen, dass das oft nicht geht, weil die Leute halt einfach am Wochenende essen gehen wollen.
Ja gut, aber am Abend, wenn du das machst, bist du gleich...
Ja, sicher. Aber es muss einmal jemand damit anfangen, weil wenn du deine Mitarbeiter richtig bezahlen würdest, oder dann müsstest du ja Sonntag 1,5 Mal bezahlen, jeden Feiertag 2 Mal bezahlen.
Also in Österreich ist der Sonntag nicht mehr. Du musst den Feiertag musst sein. Aber den Sonntag
okay, in Deutschland ist 1,5 Mal Sonntag und Feiertag doppelt.
Ist das so?
Ja, das ist so. Und warum?
Du wenn musst ich, du wenn in, man sollte man... Oder muss man
das? Ja, Lohnsteuer, das ist, ja, das muss man eigentlich.
Also du verdienst doppelt so viel oder 1,5 mal so
das
viel.
Das sollte so sein, ja. Aber mach. Mhm. Ich würde es nichts unterstellen, ja. Keine Beispiele. So.
Interessant.
Aber ich sage nur, dass es so sein sollte. Und wenn auch das Servicepersonal in einem Schnitzelpreis eingerechnet ist, dann muss es eigentlich logischerweise an einem Sonntag oder am Feiertag teurer sein.
Also ja, jetzt verstehe ich es, aber das wusste ich ja nicht mit diesem
Das ist jetzt auch gar nicht die hohe mathematische Kunst.
Ich glaube, dass wir grundsätzlich das Thema haben, dass im deutschsprachigen Raum, ich glaube Österreich und Deutschland ist da nicht so weit auseinander, das Essen zu günstig ist.
Einfach, ja, Fritzbrüllig,
also, sicher. Ich glaube, dass das schwieriger nachzuvollziehen ist für den Gast, obwohl es uns logisch erscheint. Ich glaube, dass wir einmal dabei ansetzen sollten, dass wir halt einfach faire Preise fürs Essen verlangen, weil Essen gute Qualität, gut zubereitet, das muss was kosten.
Bio wollen sie auch alle, ne?
Aber jeder will Bio schreien, jeder will, ja.
Ja, ist das irgendwie so die Krux in der Gastronomie, weil jeder in diversen Internetforen und jeder rechnet dir vor, wenn ich mir jetzt zu Hause einen Schnitzel paniere, dann zahle ich da irgendwie Wareneinsatz 4 Euro. Wieso soll ich 30 Euro zahlen? Aber ich denke, das ist auch so eine verschleppte Diskussion, weil beim Friseur sagt niemand, da hat der Friseur jetzt außer seiner Zeit meistens keinen Wareneinsatz und es ist ganz logisch, dass du halt die Leistung und die Zeit zahlst. Und das ist noch immer so in Österreich und Deutschland irgendwie dieses Menschenrecht auf Gastronomie. Sei froh, dass ich in deinem Lokal sitze, aber dass das natürlich einfach auch Arbeitszeit von vielen Leuten ist, von Köchen, von Kellnern. Natürlich zahlt man die Zeit. Da brauchen wir nicht dran herumreden, aber natürlich... Natürlich ist es auch die Schuld von der Gastronomie ein bisschen, dass man sich da zu billig verkauft hat und der Gast darf für den Preis, finde ich, auch einen guten Service verlangen. Dass das oft irgendwie nicht Hand in Hand geht, ist eine andere Frage, aber das ist, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Dass es eine Dienstleistung ist, wenn man Leute bezahlt, die einem im Endeffekt bedienen oder eine Serviceleistung geben.
Aber in Berlin ist es auf keinen Fall so, dass du weniger... Also wenn ich in Berlin... sage ich mal, mindestens bei 70% der Gerichte, die ich außerhalb kriege, wenn ich die daheim machen würde, würde ich daheim safe immer mehr zahlen. Also wenn ich jetzt sage, ich koche selber, dann gebe ich definitiv mehr Geld aus, wie wenn, also kommt auf an, was ich essen gehe.
Chicken Teriyaki.
Ja, zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache mir einen Schnitzel von Grund auf alles selber, dann zahle ich mindestens so viel, wie wenn ich mir das bei Volt bestelle.
Also ja, weil du musst in ganz vielen Fällen ist es ja dann so, dass du, wenn du kochst und gerade wenn du ein bisschen aufwendiger kochst, dass du dann vieles von diesen Grundzutaten ja nicht hast und dann kaufen musst. Ja, ist ja, dann brauchst du halt, ich weiß nicht, 3 Nelken für ein Gericht. Ja. Hast jetzt keine Nelken, dann musst du wieder ein Backel Nelken kaufen. Also,
genau schon.
Was dann hin wird, weil du magst. Aber in Berlin ist das, glaube ich, auch nochmal ein Spezialfall, weil ich muss schon sagen, dass. Also das Essen in Berlin, so Basic Stuff, ist schon sehr günstig, muss man sagen.
Ja,
also,
das ist schon
krass. Berlin ist es immer günstig. Also Essen ist immer günstig.
Aber Deutschland. Keine Ahnung, 15 Euro kriegst du hier locker 2 easy Mahlzeiten am Tag hin, 20 Euro, du kommst du richtig gut weg. Wenn ich 2-mal am Tag koche mit Fleisch für 20 Euro, wenn es jetzt nicht Discounter.
Müsst ihr auch nichts Blödes kaufen, mal.
Ist das schwierig tatsächlich. Das hatte ich auch schon oft die Diskussion, so okay, kochen wir jetzt oder gehen wir jetzt doch was essen? Und dann, wenn du dann überlegst, also wenn du Bock auf Kochen hast, ist das aber was anderes so. Aber wenn du so überlegst, wie sieht es jetzt eigentlich finanztechnisch aus, macht das einen Unterschied, dann gibt sie das eigentlich nicht wirklich viel.
Absolut.
Vor allem, weil man dann meistens noch, wenn man dann selber kocht, dann doch. Da kauft man zu viel und dann kauft man doch noch das und dann doch noch das und dann ist am Ende halt viel teurer.
Kommt halt der Hummer dazu und die Gänseleber.
Yeah, safe surf and turn, let's go!
Du bist eigentlich so ein richtiger französischer Esser, oder?
Ja, tue ich schon gern, ja.
Du schaust doch schon seit 10 Jahren gleich aus. Ich glaube, du schaust die nächsten 20 Jahre immer noch gleich aus, oder?
Danke.
Du bist so ein richtiger Original Maître d'Hôtel.
Danke.
So geil. Da gibt es noch einen in Berlin, wir müssen einmal so ein Treffen machen mit so Leuten. Der Hans-Martin Konrad, sehr geschätzter Sommelier-Kollege aus dem ehrwürdigen Lorenz Adler.
Ja. Grüße.
Der auch. Du glaubst, der ist mit Anzug auf die Welt gekommen. Das wird klar. Und bei dir ist es alles so Typen, das ist so.
Nein, ich mag das, also die Great Classic Never Dies. Und ich glaube, das ist schon, beim Essen auch, also ich esse schon gern gut. Vom Guten nicht zu wenig. Ne?
Richtige Wade im Speck. Ne? Was schon wieder ein super Argument für die Gastronomie ist. Weil wenn die essen und trinken, interessiert man, wir sind an der Quelle. Ich habe noch nie schlecht gegessen die letzten paar Jahre.
Echt? Nie?
Selten. Gestern habe ich kein Cordon gekriegt.
Aber ich habe es 3-mal angeboten. Ja, das lasse ich nicht.
Gehört. Wir reden jetzt nicht mehr über Cordon. Jawohl. Das, was wir hier im Glas haben.
Jawohl.
Auch so eine Region, die oftmals vielleicht nicht unbedingt als cool gilt, dann so ein bisschen als altbacken gilt. Die
Wachauer. Schon wieder Wachauer. Wir haben jetzt fast in jeder Folge einen Wachauer.
Ja, gut so.
Ja,
gut so.
Nein, die Wachau ist ein Weinbaugebiet, das mir sehr nahe ist. ist sehr, also mit österreichischem Wein, wenn du sozialisiert worden bist mit österreichischem Wein, war das eigentlich immer Erstkontakt waren die Wachauer. Das Weingut Pichler-Kutzler zählt für mich sicherlich zu den spannendsten Betrieben, die Elisabeth Pichler und der Erich Kutzler, zwei namhafte Dynastien im österreichischen Wein, die da zusammengefunden haben. Und das ist der Kellerberg S, Grüner Veltliner aus 2019. 2019 haben die beiden zum ersten Mal drei so Sonderfüllungen gemacht. Und in dem Fall ist das ein Grüner Veltliner aus einer der größten Weißweinlagen Österreichs. Mit
in der Wachau?
In der Wachau, ja. Dürnstein. und die, das, da sind 15% ganze Beeren mit vergoren worden. Das ist so ein bisschen, der Erich hat 2019 also ein bisschen herumprobiert, sich mit der Frage beschäftigt, wenn die Jahre immer reifer werden, wenn es wärmer wird, wie können wir Struktur, wie können wir Frische im Wein erhalten? Und da ist dieses Thema Gerbstoff zum ersten Mal, glaube ich, ein bisschen probiert worden. Mir gefällt das sehr, sehr gut.
Und das ist auch ein Jahr länger auf der Hefe.
Genau. Es ist, glaube ich, 1,5 Jahre auf der Vollhefe gelegen. Im 600-Liter-Fass.
Es gibt dann noch die
Wunderburg und Supergraf, oder?
Ja, ja genau. Hauptsache Superin. Und es gibt ja dann noch eine Fortführung von dem Kellerberg S, der jetzt, glaube ich, 2 Jahre auf der Hefe war, unbedingt. Gibt es ja noch den LBV, also wie genau. Late Bottle Vintage.
Ja, was? Ha? Late Bottle Vintage?
Ja, genau. Der war insgesamt 3 Jahre auf der Hefe, der ist jetzt erst gefüllt worden. Und das war wahrscheinlich der peinlichste Moment von mir in der Steiermark, weil wir waren im Juni, die Lu und ich, unterwegs in der Wachau und in der Steiermark. Und wir waren in der Wachau und haben mit Elisabeth und Erich so Flaschen LBV getrunken. Und die waren noch schneller weg als heute der Röderer. Also der hat keine 10 Minuten dauert, die Flaschen. Aha. Das ist abgenommen. Und dann steht halt vorne so Kellerberg, LBV und wir haben gar nicht so geschaut auf die Rebsorten und das hat eine Säure gehabt und eine Spannung und eine Frische. Und die Lunde haben uns angeschaut und dann wollten wir halt auch nicht fragen, weißt du, war fast ein bisschen peinlich zu fragen, welche Rebsorte. Für uns war es klar, es ist Riesling, muss Riesling sein mit der Säure und so. Und dann haben wir gefragt, ob wir Flaschen mitnehmen dürfen. Und dann haben wir die am nächsten Tag in der Steiermark getrunken mit Christoph Bortz, Hannes Groß, Michi Groß, wir waren auch dabei, Schönberger Jakob. Und dann haben wir gesagt, so, Alter, das ist ein geiler Riesling aus der Wachau. Und ich, was? Das ist Veltliner, Alter. Und es war so arg, das ist Veltliner, aber das ist so frisch. Und der Esser, ich mag das so gerne, die machen so frische, straighte Weine.
Was mich interessiert, wie gesagt, du bist, ich bin ja Grazer, du bist mehr steirisches Land. Wie sagt man Late Bottle Vintage im Steirischen? Late Bottle Vintage.
Das ist schon wieder Gendarmerie-Posten, Oberkommandant, Stellvertreter.
Was ist denn Late Bottle Vintage? Aber ich finde, Veltliner ist irgendwie, also ja, ist ja ähnlich wie Riesling, aber hat oft ja ein bisschen weniger Säure, oder?
Ja, immer weniger Säure.
Ja, oder?
Ich glaube, dass das auch wirklich ein Thema werden wird. Also wenn du in so heißen Jahren, wie weiß ich nicht, zum Beispiel 18 aus eher heißen Lagen, das ist dann schon, kann dann schon anstrengend auch werden. Ne?
Ja. Aber das ist nicht anstrengend.
Na, überhaupt nicht. Gut, tun wir da ein bisschen was nachschicken.
Drinky, drinky. Ah, jetzt wird er munter, der Herr Huber. Das freut mich, schau. Nach der dritten Flasche geht.
Ich bin hier übrigens.
Heute haben wir einen guten Zug, das gefällt mir. Das ist von tolles Lach.
Ich bin da safe irgendwie verwandt mit dem Wein noch, weil man die Frau vom Bruder von meinem Vater kommt aus einer großen österreichischen Familie namens Pichler. Erna Pichler. Ich bestimmt über 800
Frau von mit diesem Wein verwandt.
Es gibt da sicher nur 2 Familien Pichler.
Es gibt nur eine.
Ich finde es so lustig, wenn es im Burgenland zum Beispiel, wenn es in Bolz die Nittenhäuser beispielsweise. Das ist auf der Hauptstraße sind keine Ahnung, wie viele Nitten aus.
Ich glaube, 6.
Nebeneinander. Und aber wenn du die dann fragst, seid ihr vorhanden? Nein. Das ist
ja komplett random. Ja, aber dafür ist jede Woche bei mir irgendwer, der sagt, er ist Martins Schwester. Aber es sind immer verschiedene. Wow. Das ist immer verschiedene, das ist ein Wahnsinn.
Ja.
Wirklich, ja. Eine große Verwandtschaft, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, der Wein ist ja jetzt eigentlich fast aus Südburgenland.
Ist richtig. Nein, ich finde, dass der Erich einer der fantastischsten Weinmacher ist in Österreich.
Ja.
Urheber von Beerwolf und grandiose Rotweine.
Herr Wolf?
Südburgenländische Rotweinikone.
War dann lange in Slowenien, nicht bei Tveri Bax und Marov.
Genau. Und macht ganz, ganz tolle.
Und die bauen jetzt ein wunderschönes neues Weingut. Direkt, wenn du eine fährst nach, was ist das? Leum. Leum ist der erste Ort. Ja. Auf der rechten Seite. Megahof. Ja. Ich freue mich schon richtig, wenn das
schönes altes Gebäude, auch viel.
Richtig cool. Richtig cool.
Viel Geschiss gehabt damit, aber ich glaube, jetzt ist alles am Weg.
Ja.
Denkmalamt und so Geschichten.
Oft nicht so leicht. Bauen, Denkmalschutz etc. Gell? Da kommt ja einiges in die Quere.
Yes.
Geht vielfach auch bei euch?
Schon. Also wie gesagt, ich finde das ja so spannend. Also es ist halt auch so ein Gebiet, ähnlich wie das Bordeaux vielleicht, das gerne mal hergenommen wird von jungen Kolleginnen und Kollegen.
Großes Arlberg-Menü.
Wenn es darum geht, irgendwie auf irgendwelche altvorderen Regionen hinzuhauen, wird dem dann gerne die Relevanz und die Bedeutung abgesprochen, was ich nicht nachvollziehen kann. Also für mich ist das schon mitunter das in seiner Gesamtheit ein sehr, sehr vielseitiges Weinbaugebiet, das ganz tolle Qualitäten macht, die auch vor allem halten. Also Wachauer kannst du halt problemlos aus den 90ern trinken. Mhm. Ja, vieles andere auch, aber da gibt es halt auch ganz...
Es gab dann schon mal ein Loch.
Nein, du, wie gesagt, es ist, aber ich glaube nicht, dass das, natürlich war in den Nullerjahren, ist das dann alles immer schwerer, breiter, fetter geworden, aber das war ja ein allgemeines Thema. Also das ist jetzt keine Eigenheit von der Wachau, dass das jetzt passiert ist dort, sondern das war ja der internationale Weinmarkt, ist einfach mehr Holz und schwerer und mehr Alkohol und mehr Extrakt und mehr Ding und mehr das. Aber das, da war ja keiner, also das war ja überall so.
Ja, das stimmt. Und ich ertappe mir auch oft, dass ich jetzt irgendwie ins Wachau-Fachel greife. Das ist schon.
Das ist halt einfach hin und wieder, also ist halt schon, was das so diese hedonistisches Trinkvergnügen. Das muss ja nicht immer anstrengend und
hedonistisches Trinkvergnügen, wo habe ich das gehört letztes Mal?
Habt ihr die Weinkarte schon mehr so österreichisch geprägt?
Ja, versuche ich eigentlich immer so ein bisschen zu vermeiden. Also ich habe das immer so gehandhabt, dass ich, also auch in den Lokalen, wo ich Weinbegleitung zum Beispiel machen durfte, dass eigentlich maximal ein oder zwei Österreicher dabei sind, weil der österreichische Gast sowieso immer nur Österreich trinkt, am liebsten, und dann, ich will da sein. Und ich finde, da war es mir mein Anliegen, sozusagen zu zeigen, was es halt sonst noch auf der Welt gibt. Und deswegen, natürlich ist Österreich ein wichtiges Thema, aber ich versuche da schon auch ein bisschen das Internationale ins Haus zu holen.
Und was ist so deine lieblingsdeutsche Weinregion? Wir jetzt auch mal über Deutschland reden.
Nein, wir sollten eh viel mehr über Deutschland reden. Aber du, ich mag die Rieslinge. Ich liebe die deutschen Rieslinge, weil sie halt in einer Zeit, wo Österreich so ein bisschen intensiver geworden ist, immer sehr straight, sehr geradlinig geworden. Ich mag Rheinhessen gern. Ich liebe die Weine von Philipp Wittmann. Ich mag die Weine von den Schönlebers, Schäfer-Fröhlichs und so weiter und so fort. Aber also ich finde das jetzt, ich könnte jetzt keine Region sagen. Also ich glaube, das ist fast in jeder.
Was ist deine Favoriten? So.
Region.
Aber deutscher Sekt, sage ich. Deutscher Riesling ist aber in Österreich immer noch ein rotes Tuch wahrscheinlich.
Nein, es wird wirklich besser. Also ja? Also das ist schon dieser fehlgeleitete Patriotismus, der wird da so ein bisschen abgebaut immer mehr. Und die Leute akzeptieren jetzt schon, dass es das großartige deutsche Rieslinge gibt.
Aber ist das wirklich, also bei welchen, ich verstehe das manchmal nicht so richtig so, wie arg muss man so in diesem Weinding drin sein, dass man so sagt, Nein, ich trinke keinen deutschen Riesling.
Nein, nein, das kann ja nicht Wein geben sein, das ist einfach der Österreicher.
So ist es. Das sind ja nicht okay. Die Weinleute, die sind ja das gar nicht, sondern es sind ja die Nicht-Weinleute, die so sind.
Also ich bin jetzt schon sehr offen und tolerant gegenüber dem Deutschen, wenn ich sage, der Deutsche kann zwei Sachen besser als der Österreicher und das ist Riesling und Fußball. Und das würden mir 95% der Österreicher abstreiten.
Nee, aber wegen dem Fußball.
Nee, ich verstehe schon, nur so, das wäre so der letzte Gedanke, egal bei welchem Land, also wenn ich so denke, ich trinke das jetzt nicht, weil das aus dem Land kommt.
Ja, aber das ist, weil der Österreicher halt gerade gegenüber Deutschland schon sehr komplex behaftet und sich immer so ein bisschen...
Außer beim Auto.
Minder. Ja, genau. Genau.
Ja, mit Benzer. Ja, okay, ich kann es aus dem Aspekt schon ein bisschen nachvollziehen, aber ich denke mir halt so, boah, wenn ich das geil finde, das ist es mir noch so komplett egal, wo das herkommt, Digga. Also,
ja, aber da ist der Österreicher anders.
Wenn Korea kommt, dann ist es mir, glaube ich, egal, wo der herkommt.
Machen die Wein dort?
Weißt du? Gute Frage.
Wie viel österreichische Rap ist in deiner Playlist?
Boah, eigentlich, ich höre eigentlich gar nicht so viel Rap, eigentlich, aber schon relativ, Young Huren ist schon ein geiler Typ und ich höre aber ein Bilderbuch höre ich ab und zu.
Das ist ja kein Rap.
Nee, aber ich höre gar nicht so viel Rap. Was gibt es denn noch für österreichischen Rap? Falco.
Ja. OG.
Mein Lieblingsösterreichischer Rapper muss ich tatsächlich sagen. Aber wie ich ganz Bibiza finde ich ziemlich nice. Den war ich mal, war der irgendwie ein bisschen bigger wurde, weil da war ich mal mit dem im Studio. Ich habe sogar einen Check mit dem aufgenommen.
Der Mattea. Macht Mattea Rap? Na.
Ja, Mattea.
Ja, aber immer noch nicht angehört.
auch kein Rap, aber wenn ich auch feier aus Österreich, ist der Graf, finde ich auch ziemlich nice.
Ja, Dinge, Rap ist halt jetzt vor allem
Fiverr.
Raf Camora ist natürlich
ja,
der.
Raf Camora, klar, ja. Muss ich auch sagen, so finde ich immer eigentlich gerade der neue Song mit Chiago da rausgekommen.
Ja, ja, ja.
Finde
ich ziemlich haben geil, wir gestern Alter. Im Auto gepumpt.
Shepard, wie englischer hier ja, auf jeden Fall. Finde ich auch ziemlich geil. Und was für Raf Camora ist, hat für mich so ein bisschen das Bushido-Phänomen. Jeder Song klingt halt gleich, aber das ist halt genau das, was du halt willst. Du willst diesen Vibe und du kriegst ihn, egal welchen Song
ja,
du
ja.
Halt. Das ist halt wie bei Bushido auch, jedes ja, Album klingt gleich, ja, ja, aber ja. Wenn du nachts durch die Stadt fährst, dann kriegst du den Vibe.
Ja, ja.
Ich stand vorhin, habe ich schon erzählt.
Mit das ist über mein Gut und jeder mein gleich schmeckt. Da gibt es ja ein paar, die nennen wir jetzt aber nicht.
Ja, es ist so ein bisschen wie eine
ja, für einfache Leute halt. Bushido ist einfache Leute
Musik. Ja, aber das Prinzip ist eigentlich genial. Das ist
ja gar nichts.
Es geht ja gar nicht um Bushido, sondern es ist eigentlich wie eine Vintage-Champagne. Der schmeckt auch wie Krug, nicht Vintage-Champagne, sondern wie Krug. Dingsbums Edition 267 oder whatever, wie die Zahl auch immer ist.
170 war die letzte.
170, die schmeckt ja auch immer gleich.
Weil ja.
Aber die versuchen die schon immer
sehr ähnlich. Die 170er schmeckt schon gleich.
Nein,
genau. Ja, aber wie die 171er.
Nein, der Digga, aber Curly meint ja. Die Basis-Champagner, genau. Die halt jedes Jahr gleich schmecken.
Das versuchen die ja immer relativ gleich zu haben, weil du ja immer, das, wenn du die bestellst, willst du diesen Taste haben.
Ja, sag ich ja, einfache Leute.
Für Curly ist halt Krug sein Basis-Champagner.
Das ist halt ein
anderes Level.
Ich bin einmal ausgeschieden bei so einem Sommelier-Wettbewerb, weil ich gefragt wurde nach Bordeaux und die Zweitwein und ich habe gesagt, ich trinke keine Zweitwein.
Einzige richtige Antwort.
Da haben so ein paar Chateaus hinprojiziert und dann nennen sie den Zweitwein.
Ja, aber ich finde das auch, also ich finde diese.
Was ist denn los,
Alter? Ich finde diese Sommelier-Wettbewerbe, das ist ja überhaupt, das ist auch so ein Thema. Wie stehst du dazu?
Das ist, keine Ahnung, was das ist. Entschuldigung. Können wir das schneiden? Nein, schneiden wir nicht.
Nein, nichts schneiden.
Was hast du denn in der Playlist?
Also, schneid's nicht, Lenny. Schneid's nicht.
Ich höre exklusiv deutschen Rap.
Echt?
Ja, weißt du, wenn du den österreichischen Rapper in der U-Bahn triffst, dann verliert das ein bisschen so den Glamour.
Echt? Sind die, fahren die U-Bahn?
Ja, sicher. In Wien fährt jeder U-Bahn.
Ja, fährt U-Bahn.
Bibiza vor zwei Wochen ist in
ja,
U-Bahn
okay, gesehen. Bibiza, das ist ja dem
Sinn. Ja, Raf Camora fährt nicht U-Bahn.
Ja, ich schreibe davon aus, dass er nicht U-Bahn fährt.
Lustig ist, ich habe ja meinen Zivildienst in Wien gemacht, im 15. Bezirk.
Warst du Rettungsfahrer?
Nein, ich habe da bei so einem Projekt gearbeitet, die so Parkbetreuung, also halt die ein Angebot für junge Menschen in Parks, also der 15. würde man jetzt sagen,
was also genau gewusst, in welchem Park welche Drogen verkauft werden.
Nee, aber
was ist der 15. ist es so
wie euch ganz ja, das ist ein bisschen es gibt keine Problembezirke in Wien, aber es ist so vielleicht was, wo jetzt.
Ja, der zweite.
Was ist im zweiten ein Problembezirk?
Und da ist der Klinik.
Das ist ein Problem.
Klebe kaut aufs Maul.
Schöne Grüße, Manfred.
Und der ist dort in dem Park, wo ich sozusagen die Jugendlichen betreut habe, war der.
Ibiza?
Nein, Raf Kamora.
Laber, echt?
Ja, ja.
Aber der war ja früher auch vor lange in Berlin immer.
Ich glaube, der lebt auch noch in Berlin.
Ja, ja, aber der hat ja auch hier vor lange gehustelt, bevor er so richtig seinen Durchbruch hatte. Aber deshalb finde ich das bei dem halt geil, weil der zieht dann einfach durch.
Der zieht durch.
Auf jeden Fall.
Apropos durchziehen, wir haben einen neuen Wein im Glas.
Jetzt langsam werden wir munter.
Weil du lang gebraucht hast.
So. Ja, also das ist tatsächlich ein Wein, den ich mitgenommen habe, weil ich ihn selber mal kosten wollte.
Das ist die richtige Motivation, würde ich sagen.
Das ist Barolo, Piemont, auch so eine der Regionen, die wir, glaube ich, gemeinsam auch gerne mögen.
Du bist ein richtiger Top-Sommelier, du.
Du, man tut, was man kann. Nein, ich bin ein Wirt, bin ein Sommelier. Cadi Press ist ein Weingut, das 2018 seine ersten Weine gemacht hat, hat davor immer die Trauben verkauft und ist gerade so ein bisschen, hebt gerade ab. Also da gab es jetzt viele Berichte, Galone und so schreiben darüber gerade.
Ja.
Und das ist der Barolo, das ist ihr Top-Wein. Ich glaube, da machen sie so, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Flaschen.
19. Curly Barolo Rebsorte.
Curly ist Weinwörterbuch.
Na, haben wir ja heute nicht das Curly ist Weinwörterbuch. Da kannst du jetzt nicht vorausreden. Komm, bemühe dich.
Die Rebsorte von Barolo.
Ja. Ist die gleiche wie für Barbaresco. Komm, tu es.
Ich verkack's, glaube ich. Barbera d'Alba?
Knopf daneben. Barbera ist Barbera. Nein, Nebbiolo wäre es gewesen.
Na, fuck, aber es ist aus der Region.
Aber wir trinken selten Barolo, muss ich den Schutz nehmen. Und es ist aus der Region, genau. Ja. Der Italiener sagt immer Dolcetto for everyday, Barbera nur am Wochenende und Barolo oder Barbaresco nur an Feiertagen.
Okay.
Und da ja heute quasi Feiertag ist, in Österreich oder morgen?
Morgen.
Ja, so wurscht.
Das ist Nebbiolo.
Das ist eine Viola, 100%.
Okay.
Ja. Okay. Cadi Press als erstes Mal getrunken, was man das mitgenommen hat, kennst du unseren Kollegen, den Lukas Gergesch.
Genau, ja, Gergesch, ja.
Norbert Niederkopfler.
Ja, beim Niederkopfler, genau. Ja. Der hat mir das einmal mitgenommen und das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde das auch super fein.
Ja. Nein, ich finde es auch gut.
Der Koch hat schon eine Obi-Box, der ist mit dem Durchziehen ernst genommen. Das gefällt mir.
Ja, das ist, schmeckt mir.
Ja, super.
Der Julian ist ein super Trinkpartner, weil er sehr günstig ist. Er vertragt sehr wenig. Das ist
ja, so zum Ratzlucki. Ja. Der hat auch immer noch teuer getrunken.
Nein, es ist so lustig. Wir waren ja am Sonntag, wir sind seit zwei Tagen da und der erste Abend waren wir im Grill und das war eigentlich relativ harmonisch. Wir haben da zu siebt, glaube ich, fünf Flaschen Wein getrunken und dann sind wir alle brav schlafen gegangen und am nächsten Tag...
Wir waren noch im Back and Break.
Und der Julian hat am nächsten Tag gesagt, ich war so fett gestern.
Aber ist doch geil.
Naja, super. Ich wünsche mir das auch manchmal. Aber es ist... Wir brauchen halt ein bisschen mehr.
Ja, das war nicht immer so. Ich habe meine Alkoholtoleranz mit der Selbstständigkeit verloren.
Jetzt ist mal wie war mehr. Das eigentlich für euch, Selbstständigkeit? Entschuldige, dass ich dir jetzt unterbreche, aber das interessiert mich.
Genau
das... Achso, okay, super.
Na, ganz ehrlich, super. Ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie, war das von dem Moment, wo wir den Schlüssel bekommen haben, so eine Achterbahnfahrt. Ich bin gerade fasziniert von der Festplatte. Nein, ich war ja Festplatte.
Curly Welt gerade. Parolo schmeckt ihm nicht. Jetzt muss er.
Ich glaube, das bringt die Tertian-Aromen hervor.
Das gibt gar nicht was.
Na, die Selbstständigkeit war immer, also für mich war es immer das Ziel, weil ich habe mir schon gedacht, ich habe das relativ schnell gecheckt, dass das einfach eine knüppelharte Branche ist und dass man, ich habe auch irgendwie die Beispiele gesehen von Köchen, die mit 45 noch jeden Tag in der Küche stehen und todesunglücklich sind und habe dann irgendwie eins und eins zusammengezählt und gesagt, wenn ich das machen will, was ja irgendwie meine Leidenschaft ist, dann muss das, glaube ich, irgendwie schnell in die Selbstständigkeit gehen und dann muss man irgendwie, solange man noch Energie hat, irgendwie Gas geben. Und dann habe ich glücklicherweise den Simon kennengelernt, der das bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ähnlich sieht. Aber also jetzt, seit wir das zusammen machen, läuft das super. Also es ist natürlich viel und es ist anstrengend, aber es ist, ich bin selten so glücklich.
Ich glaube, es ist vor allem dieses, das für den Kopf, glaube ich, das Ding, dass du einfach selber was machst für dich und nicht für den anderen.
Ja, wenn du halt ein eigenes Ding hast, das
finde ich dann arbeitest du ja auch ganz anders.
Aber es hat ja Vor- und Nachteile, ne? Also ich meine, ich bin ja auch schon eigentlich mein Leben lang selbstständig und ihr wart ja davor auch in einem Angestelltenverhältnis, sag ich mal. Und manchmal wünscht man sich ja schon irgendwie, boah, ich mach die Tür zu und dann ist mir der Rest halt egal. So,
ja, aber das ist es ja vorher auch nicht gewesen.
Es ist immer so lang geil, bis die erste Finanzprüfung kommt.
ja, aber ich meine so dieses, boah, du nimmst halt so den Job mit nach Hause. Ich meine, klar, wenn man an was hängt, ist das immer so. Aber manchmal wünsche ich mir halt, ich würde irgendwie bei einer Versicherung arbeiten und um 17 Uhr mache ich die Excel-Tabelle zu und danach ist mir alles komplett scheißegal. Aber das wird wahrscheinlich nie passieren in meinem Leben. Aber
ich habe im Angestelltenverhältnis den Job mehr nach Hause genommen. Also ich glaube, für den Simon und für mich ist es jetzt...
Echt?
Ja
weil du, ich glaube ja, dieses Verantwortungsding ist ja trotzdem da. Und du, wenn du es ernst nimmst, dann machst du es ja... trotzdem.
Ja, sieht man bei dir heute.
Heute nehme ich es komplett ernst.
Ja. Was kostet es jetzt?
Ich habe keine Ahnung.
Ich war jetzt wirklich erstaunt. Ich war jetzt im Barolo und man muss sagen, wenn man so ein Etikettentrinker ist wie ich, ja, und ich sage es nochmal, ich bin Etikettentrinker.
Wonach gehst du, nach Farbe oder nach Schriftzug? Oder?
Ja. Je nach so Tagesverfassung.
Nur welche mit Tieren.
Aber wenn Giacosa draufsteht, gehe ich immer nach Farbe, da habe ich es gerne rot. Es ist ein Wahnsinn, wie teuer das geworden ist. Bist du wahnsinnig.
Ja, immer noch kein Vergleich zum Burgund, aber es wird schon auch teuer.
Ich meine, doch, der Gramm Trüffel kostet gerade in den meisten Restaurants so einen Durchschnitt zwischen 4 und 5 Euro. Da in Berlin so 15 bis 20.
Ja, safe.
Und dann habe ich mir gedacht, du musst einfach nur wahnsinnig viel Trüffel fressen, damit dann im Umkehrschluss die Flaschen Wein billiger werden. Ja. Weil du sparst ja dann quasi. Verstehst du?
Ja, das ist das Geile. So dreimal Trüffel gerieben, direkt
einfach
so
der Cashback,
triple den Preis.
Wobei ich sagen muss, das ist ja... also im Piemont aber trotzdem noch fair ist, oder? Also schon, es ist schon teuer geworden, aber du kannst schon noch gut trinken.
Sicher, ja, das ist schon. Aber ich sage nur,
generell
ein paar Parolen geworden, das ist ein Favoritsgar, ja. Schon. Vor allem diverse Produzenten, also echt, wow. Wow.
Curly, wie geht's dir mit, bringst du lieber Rot oder lieber Weißwein?
Weiß. Also, doch, schon weiß. Also, es gibt auch immer wieder rote Weine, die mich richtig flashen, aber ich würde schon sagen, mein Konsum ist so 70-30 weiß, rot. Noch, wer weiß. Ich habe so das Gefühl,
du bist Alter,
trinkt man mehr Rotwein. Ja, ich habe echt so das Gefühl, irgendwie so die Tendenz ist schon eher so, jüngere Leute trinken mehr, also ich bin ja eh nicht mehr jung, aber so jüngere Leute trinken eher weiß und
je älter man wird, weiß oder rot.
Ich trinke Champagner und Rot.
Sehr gut.
Weißwein nur, wenn ich muss, wenn ich mit Deutschen unterwegs bin.
Ja, weil ich trinke immer nur Weißwein. Trinkst du die ganze Zeit.
Ja, aber das ist ja...
Das ist ja Grundnahrungsmittel. Ja,
das ist Wasser mit Geschmack. Wow.
Aber apropos österreichische Rappers, habt ihr dann auch einen Song für unsere phänomenale Playlist dabei?
Curly leitet das Ende ein.
Nein, ja. Nicht das Ende.
Ein Song oder je ein Song?
Je ein am besten. Wir wollen die Playlist so lang und unhörbar wie möglich machen.
Was hast du gesagt? Ich hab meinen... Der Song, der mich jetzt seit der Selbstständigkeit oft begleitet hat, wenn man um 8 in der Früh allein in die Küche steppt und 10.000 Gott und Blöd zu klopfen, ist von Gucci Mane in My Kitchen.
Geil. Also ist Trap House.
Glaube ich, eine
Gucci Mane in My Kitchen.
Ja, genau.
Gucci Mane, der geilste Eis.
Also er kocht Crack, ich koche Gott und Blöd, aber es ist.
Same level es, von Addictiveness.
Es fängt den Schmerz von zu wenig Schlaf und relativ viel Arbeit ganz gut ein. Ja, und das ist, also wenn du so wie die 3 Stunden Schlaf, 17 Espresso in die Küche reinsteppst, das so voller Lautstärke aufgehst, dann geht es gleich besser.
Ich muss das Lied erzählen, weil ich vergessen auf heute nur 120 Minuten zusammengebracht im Bett. Es war gerade warm, als ich aufgestanden bin. Ich sage immer 180 Minuten.
Kitchen.
Ja.
Let's go. Was haben wir hier?
Ich habe überlegt.
Du hörst keine Musik.
Na doch, ich höre viel Musik.
Goldberg-Variationen waren zu lang.
Ja, stimmt. Aber das wäre eigentlich auch einmal. Ja.
Haben wir schon, oder? Hörst du Klassik?
Schon noch, ja.
Wow, das ist jetzt eigentlich, du bist ein Klischee.
Also auch, oder keine Ahnung.
Vielleicht ein bisschen Zigarrenpuffeln nebenbei.
Nee, ja, na sicher. Für irgendwas muss der Mensch leben. nein, ich nehme tatsächlich, glaube ich, weil es heute passt, Champagne Supernova. Oasis.
Ah, haben wir schon, oder?
Haben wir schon?
Sicher.
Ja. Ich glaube schon viermal.
Ich glaube nicht.
In deinem liebsten Rafttrack.
Nein, keine. Nein, dann
brech mal die Folge jetzt ab.
Ausgestorben. Wird nicht ausgestrahlt. Das ist ja leider. Dann.
Ja, wer abonniert, verliert.
Wer abonniert, verliert, ist ja gut. Ja. Okay, Oasis haben wir schon. Dann. Boah. Keine Ahnung.
Blank.
Nein, warte mal.
Alles entspannt.
Kannst du nur überlegen, wir reden in der Zwischenzeit über was anderes.
Ja. Lokale haben wir uns auch überlegen müssen.
Echt?
Lokaltipps.
Ich habe vorher noch eine Frage, wenn ich darf.
Bitte.
Ihr macht bald ein neues Lokal. Machen wir ein bisschen Werbung.
Ja, wir dürfen nächste Woche ein Kaffeehaus aufmachen.
Nach eineinhalb Jahren Selbstständigkeit von einem Lokal macht es jetzt ein zweit.
Ja. Scheiße, was der Freizeit ist, überbewertet. Nein, aber wir haben das große Glück gehabt. Wir haben so ein richtig schönes, altes Kaffeehaus. Also in Wien ist, glaube ich, Kaffeehaus ein bisschen mehr Thema als in Berlin. So aus der letzten Jahrhundertwende, 5 Meter hohe Räume. Wirklich wunderschönes Kaffeehaus im 8. Bezirk, den Florianihof.
In der Florianigasse.
In der Florianigasse.
Schon wieder. Resnicek, also verlassen kennt ihr euch nicht.
Nein.
Am Weg ins Lokal, nein. Dann ist es schwierig.
Nein. Und das dürfen wir nächste Woche aufsperren. Ne?
Krass.
Also es ist aus vielerlei Gründen gerade das Telefon.
Aber ist ja super, dass man dann heute in Berlin ist, voll fett, gestern voll fett. Und dann nächste Woche sperren wir Lokal auf. Wir fahren nach Berlin 4 Tage, ciao, kein Problem.
Also wir haben heute in der Früh ein Foto geschickt bekommen, dass der Küchenbauer durch eine Wand durchgebohrt hat, einen Spiegel durchgebohrt hat im Gastraum. Also, weißt du, das ist so. Aber was willst du machen?
Ja, trinken.
We take it as it comes.
Wie groß ist so ein Kaffeehaus?
Ja, so 70, 80 Sitzplätze.
Krass.
Ganzen Tag bespielt, früh, Mittagabend.
Was gibt es an der Sache?
Na, Patisserie. Patisserie haben wir einen jungen, motivierten Burschen, der wirklich die ganzen Mehlspeisen und so selber macht. Für uns, es gibt dort halt so ein kleines Gulasch, ein kleines Bistro da, Dukatenschnitzel. Einfache.
We stay on brand. Wir nehmen alte Wiener Konzepte und tun sie richtig schön gentrifieren, machen es doppelt so teuer, dass uns alle alten Gäste hassen. Nein, natürlich nicht. Das wird ein klassisches Wiener Café aus. Mit gutem Kaffee.
Also, dreimal so teuer dann.
Nein,
das ist billiger als die anderen.
Ja. Ich finde es super.
Ja, geil.
Das nächste,
was für Kaffee macht?
Süßmund.
Keine Wiener Österreich.
Und ich habe dann gesagt, das einzige Projekt, das uns dann noch fehlt, ist eine Freibad-Kantine.
Oder eine Würstelbude.
Ja, nein, aber so Freibad. So.
Ja, Würstelbuden in Wien sind unbezahlbar. Das ist so, ja, also hätten wir auch Urbock drauf.
Als ich noch in Wien war, das hat 2007 bis 2012 habe ich einmal gefragt, am Hohen Markt, der hat Ablöse damals schon 600.000 Euro.
Ja, also alles.
Ja, 3x3 Meter Würstelstand.
Das ist crazy. Also so mittelgute Lage, wie der Willi sagt, irgendwie eine kleine Kombüse, irgendwie 400.000 Euro.
Krass.
Ja, und damals, also das kostet sicher das Doppelte wahrscheinlich.
Ja.
Aber ich bin ja irgendwie, hör auf jetzt so Druck zu machen, musst du aufs Klo oder was, dann geh ich.
Wir müssen noch Bilder machen für was Bestimmtes.
Von ja, mir. Super, können wir aber jetzt hör auf zum Stressen.
Okay, ja.
Haben wir da zwei junge Wirten aus Wien, da werden wir jetzt nicht irgendwie...
Und mit vollen
das ist ja ein Wahnsinn, ja.
Überlänge.
Überlänge. Wir waren gerade bei Imbiss. Ja, Imbiss finde ich super. Ich bin generell großer Imbiss-Fan. Wir werden auch bald einen Imbiss machen.
Ja? Was wird es da geben?
Kann ich noch sagen, das Betriebsgeheimnis. Also.
Wien-Imbiss.
Weiß ja schon jeder, oder?
Ja.
Also, soll ich das jetzt sagen? Ja. Das wird
Oh. Nein, kann ich nicht.
Sagen. Sicher.
Aber patentiert ist schon.
Sag's.
Das Konzept wird heißen Leber und Schaum. Und es gibt nur Sachen, die sprudeln zum Trinken und Leberkassemmeln.
Aber als lokal oder wirklich so ein Takeout?
Nein, so, so wie Leberkassepepe, verstehe.
Leber und Schaum.
So klar.
Aber so als wie jetzt lokal, schon, wo man hingehen kann.
Ja, sicher.
Ja, geil.
Ein bisschen Winterschampagner, ein bisschen Markenschampagner, ein bisschen Sekt, ein bisschen Dings, wie sagt man, Fruchtschaumwein, Bier, weißer Spritzer, sprudelt ja auch.
Was ist ein Fruchtschaumwein?
Was?
Was ist ein Fruchtschaumwein?
Ja, zum Beispiel ein Poiré.
Ach so, sowas. Okay.
Ich mir dachte, du warst zum Beispiel jedes Jahres bei Gomio.
Wird auch inflationär vergeben.
Was ist ein Poiré?
Was?
Was ist das?
Ein Schaumwein aus Birnen.
Ja, sowas wie Cidre
oder was?
Ja, sowas wie Cidre ist aus Äpfel. Also Apfelschaumwein, Birnenschaumwein.
Das ist süß dann.
Kaum süß.
Hä, wieso haben wir das dann nie getrunken? Ja?
Weil es noch keiner mitgenommen hat. Okay. Jetzt mein Tipp.
Das ist
recht. Bringt sowas was Lieferando?
Wollte. Na,
So begeistert wie ich es gar nicht. Ich glaube, Leverkusen und Sprudel.
Nein, wir sind ja neidisch.
Ja, gell? Ja, es waren mehrere. Ich glaube, es wollen wir schon auch machen, aber es ist alles patentiert. Könnt ihr vergessen da draußen. Meine Idee, jetzt hat es jeder gehört und wenn es jetzt einer macht, hat er es nachgemacht. Wir müssen die Folge früher ausstrahlen.
Ja, ich muss mal ein paar Ideen aufsagen.
Also, so, Curly, jetzt können wir langsam zum Ende kommen. Aber ja, an Bord der Laser, wie ist es gehört? Willst du auf irgendwas anspielen mit dem Chateau? Oder?
Nein.
Okay, also wir trinken 2012 Chateau Leger aus Pomerol, in dem Fall Melo.
Jawohl. Es hat jetzt, also ich würde einfach, jetzt haben wir schon einen Wachauer, wo man dachte, kann man ein paar Tore mitnehmen.
Zwischendurch ein paar intellektuelle Sachen, ne?
Nein, das hat, ich habe jetzt auch keinen Bezug zu dem Weingut. Das ist, ich habe das nur vor zwei Wochen mal offen gehabt und das ist grad, steht gerade so schön da. Das ist so ein richtig schönes, saftiges Trinkvergnügen.
12 ist ja leider. 8 finde ich leiwand.
Nein, das sind jetzt so die Jahrgänge, die man super trinken kann. Ja. 8, 12.
Saftig finde ich immer geil.
99 pfeift.
Ja.
Super. Gib mir mal was von dem Saft.
Ich bin ja eher Fan vom linken Ufer.
Ja, beides. Also
beides, wenn es gut
ist. Nicht zu wenig.
Aber Boys, habt ihr da noch eine Frage für den Willi oder mich dabei eventuell?
Ja, tatsächlich. Curly, wer ist der beste deutsche Rapper?
Wir wollten die Top 5 auf All-Time. Wir sind große Top 5. Also das ist so unser...
Harris, Famous Harris.
Unser Tick.
Das ist brutal schwierig. Also,
du musst dich den einen. Ich finde, Top 5 ist repräsentativer.
Jetzt machst du ihm nicht so einfach. Fünfe.
Nein, er muss den Besten. Nein, er muss den Besten.
Ja, dann sagt der Sava schon.
Ja, was heißt denkst, der Beste? Das hat so, was heißt gut? So, was definiere, was, in welcher Hinsicht hat geil? Eine
ja, sagst, geil, der beste Koch, ist die Melta. Zumindest meint er das noch.
Also, Falco, Alter. Ich überlege. Stell mal Willi die nächste Frage, ich überlege mal kurz.
Und du brauchst noch einen Song, Simon, gell? Vielleicht vom besten Rapper, dann der Curly Kleine.
Was war die Frage für den Willi?
Ich glaube, diese stellen wir nicht besser.
Doch, dann will ich sie jetzt auf jeden Fall hören.
Was haben wir denn wirklich für eine Frage gehabt?
Boah, ich finde so, Rap-Rap-mäßig ist zwar jetzt nicht mehr aktiv, aber Dendemann auf jeden Fall einer der besten Rapper auf jeden Fall von 1-2. Der hat auf sehr vielen Ebenen ganz viele Punkte. Deshalb würde ich sagen,
Dendemann. Im Gegensatz zu Ed Sheeran kenne ich Dendemann.
Ja, siehst du.
Simon, großer Ed Sheeran-Fan. Das ist einer der großen Streitpunkte
in unserer Beziehung. Er kannte einfach Ed Sheeran nicht. Vorletzte Folge hat er gesagt, ich finde Ed Sheeran nicht so.
Tatsächlich. Und ich habe das dann natürlich recherchiert und gegoogelt. Und ich muss sagen...
Wie geht das denn?
Aber es gibt sowas. Pass auf, ich wollte die These...
Verband deutscher Drehbuchschreiber.
Weil ich bin mir sicher, dass alle Leute, die Ed Sheeran hören, die trinken Primitivo und irgendeinen geschissenen Pinot Grigio.
Simon ist großer Ed Sheeran-Fan.
Das stimmt.
Das kann nicht. Ja nicht der Ernst sein.
Okay, komm bitte jetzt.
Da klingt ja jedes Lied gleich.
Das ist ein guter Popmusiker.
Das ist ein guter Popmusiker. Irgendwas ist das.
Das ist einer der größten Popstars. Das muss man nicht los
anerkennen. Popstar. Hurra.
Ja, es gibt schon.
Der stirbt reich und berühmt.
Digga, der hat ein ganzes fucking.
Ja, aber nicht cool.
Der hat ein halbes Dorf in der Toskana einfach sich reingegönnt. Der Hund hat einfach da.
Ich werde jetzt in Piemont die halben Nebbiolo-Bestände reingegönnt.
Aber in Italien verkaufen sie ja für 1 Euro Dörfer, wenn du dich verpflichtest, dann irgendwie 15 Jahre Podcast aufzunehmen, oder?
Ich glaube, der hat sich vielleicht einfach nichts verpflichtet. Ehrlich gesagt. Aber ja, ich geiler Typ.
Okay, jetzt haben wir das Thema. Ich werde kein Ed Sheeran-Fan mehr.
Ich glaube, er kann leben damit.
Ja. Das werden wir sehen.
Jetzt brauchen wir noch deinen Song.
Ja, okay, dann mache ich jetzt.
Mach Taylor Swift, komm.
Oh. Taylor Swift 23.
Let's go! Ist es nicht das Album? Wir machen einfach
das ganze Album. Ja, das ganze Album.
Nein.
Swifty.
Bum, bum, bum. Man hat sie auch noch. Wir haben die ganze Herfahrt nur Luciano gehört.
Okay, also wir waren Taylor Swift 23 wird reingegönnt und habt jetzt die kontroverse Frage an Willi schon gestellt. Habe ich das gerade verpasst? Nein.
No.
Ja, ist ja auch schon wieder vergessen.
Aber schon wichtig, dass es vergessen haben.
Was ist.
Cordon Bleu.
Nein, die Frage an Willi: Wer.
Nennen wir die drei Punkte, die dich an deiner Freundin am meisten nerven.
Nein, wer. Wer ist.
Cordon Bleu.
Wer ist. Für dich der beste Koch, mit dem du je arbeiten durftest?
Wir haben gestern zusammengearbeitet, du kannst nicht.
Aber gestern hat der Luki auch. Ja, also das war auf jeden Fall die, muss ich echt sagen, mit Shelly die coolste Zusammenarbeit, die ich hatte mit dem Luki. Weil der so ein Brain und ein Genius war und so komisch gedacht hat und das aber alles so arg umgesetzt hat. Und weil er wirklich nicht nur so Hipster Schaas gekocht hat, also es hat alles ausgeschaut wie Hipster Schaas, es war ja wirklich so seine Findungsphase in der Cordoba, aber was so geil war,
es hat immer geschmeckt
und der hat sich halt auch nicht irgendwie da, ja, jedes Rohprodukt muss so super schmecken, der hat halt einfach gewürzt.
Ja.
Wenn du heute irgendwo hingehst, da ist Salz und Pfeffer immer 4 Meter
verboten.
Pro Dollar vorbeigrenkt.
Verboten.
Wir verstehen nicht, was die Leute alle gegen Salz haben oder so. Ne? Und das war, und das habe ich geliebt, das war immer ein bisschen Anschlag. Teilweise vielleicht auch ein bisschen drüber, aber mir ist das lieber und finde das spannend, aber ich meine, so gar nichts, wenn es dann nochmal.
Ja.
Und ja,
na, auf jeden Fall.
Lukas Bomber, ja.
Ich habe zweimal noch
und ein Essen gespielt. Ich würde gerne ein Weinbuch mit dem Raue machen, übrigens.
Ich habe zweimal nach Essen gespielt, das eine Mal war nach der Cordoba und das andere nach Paul Bocuse.
Gespielt?
Ja, also mich übergeben, weil wir die gesamte Karte gegessen haben.
Echt?
Die gesamte Karte. Ja, also beim Paul Bocuse war das Menü, aber beim Luki haben wir wirklich in der Cordoba 2013 war das oder 2014 habe ich die gesamte Karte gegessen. Von dem ersten Happen, das waren damals.
War das Sauschädel schon drauf?
Ja, nein, das war der Sauschädel im Hauptgang. Ich bin nicht mehr mit danach.
Ja, was? Ein Schweinekopf, so ein in der Mitte auseinandergeschnittener
war
Schweinekopf.
War das dein Polterabend, wo ich nicht eingeladen
war? Das war danach.
Wie ein Schweinekopf.
Ja, ein Schweinekopf.
Krass.
Mit Ohren und Rüssel.
Was ist man denn da davon?
Alles. Kannst alles abmachen. Voll geil.
Ja, die Backe vor allem.
Okay. Also, schöne Grüße an Luki.
Bussi.
Aber kurz vor Ende. Paul Bocuse, ist das super endkrass? Oder?
Ja, das ist schon der Babo. Oder war der Babo? Jetzt ist er nicht mehr der Babo, aber das war schon ein sehr beeindruckendes Menü. Also so Gänseleber mit Trüffel und Gänseleber und
Beurre Blanc und Gänseleber. Aber halt so viel einfach.
Es ist halt mächtig, das schafft der Körper halt nicht. Das kann der Körper nicht verarbeiten.
Geil, aber so Selbstmord.
Aber viele sagen dann immer, ja, nein, und das geht nicht und das ist ja alles so mastig und so viel. Aber wenn es gut ist, muss ich ehrlich sagen, und das ist halt selten sehr gut, aber dann ist das halt richtig geil und dann geht das auch. Das Problem ist nur, wenn alle irgendwie Gänseleber machen und dann hast du halt nicht so eine super Gänseleber und dann ist einer so super. Also ja.
Das stimmt.
Ich freue mich auf jeden Fall heute Abend eines der letzten Gordons mir rein zu
pfeifern. Vielleicht sogar eins, was mit weißen Trüffel gefüllt ist.
Alter, was
das geht aber. Das wäre aber, eines hätte man füllen müssen mit Albert Trüffel.
Das ist ja geil gewesen.
Eines, Golden Tickets. nicht Willy Wonka, sondern Willy Schlüssel.
So Zufallsprinzip, die waren einfach 150 verrechnen.
Ja, genau. Das ist ja leider gewesen.
Ja, geil. Na, wunderbar.
Wie schmeckt euch der Legay?
Nee, ich finde das super. Kann ich da noch was, kann ich da noch was haben?
Ja. Schmeckt er mal für einen Lacht?
Nein, ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner.
Also schmeckt mir viel besser als der Barolo, muss ich sagen.
Ja, weil es ein bisschen reifer ist.
Und siehst du halt.
Es ist einfach eine richtig schöne Merlot-Gläschen.
Ja, ich finde, bei Barolo ist manchmal, also das, Barolo ist manchmal so ein bisschen dünn, irgendwie so ein bisschen wässrig gefühlt, so wenn du es jetzt mit dem vergleichst. Nicht
aber wässrig ist das falsche Wort. Ich fand den würzig.
Du meinst, ich fand den relativ so die Späti-Barolos, ne?
Nee,
hat doch gespielt. Zeig mir ein, warum Späti, wo es Barolo gibt.
Ja, weiß ich auch nicht, aber von was redest du wässrig und dünn?
Also, wenn du es in dem Vergleich hast, hat es nicht so viel.
Langsam wird es jetzt ein bisschen viel.
Hat es nicht so viel Substanz?
Also, du darfst ja gerne deine Meinung haben, aber nur, wenn du mich vorher fragst, bitte.
Ja. Naja, der Barolo gestern in der Folge, da weiß ich auch
Welcher deutsche Fußballtrainer war das, der gesagt hat, es gibt im Leben zwei Standpunkte, meinen und den falschen?
Boah. Ich tippe mal auf Rudi Völler.
Voll mal gut.
Ja, super.
So, gibt es noch was zum Sagen? Zum Trinken haben wir noch was.
Barolo ab und zu wässrig, ja.
Das kann Lokal-Tipp habt ihr noch mitgebracht, oder? Für die wunderbaren Leute zuhören.
International
Paul Bocuse.
El Cano in Getaria.
Was?
Okay. El Cano ist für mich das beste Fischlokal überhaupt.
Und wo ist das?
An der Küste von San Sebastian.
Jens nickt schon hinten. Na, Jens weiß Bescheid. Ja.
unser Foodman aus der zweiten Reihe kennt sie ganz genau aus.
Und
dann stellst du auf die leichten Fisch, gell? So Steinbutt und so.
Ja, die ein Stück halt.
Wildfang.
Ja, was so geil, du. Beifang.
Wildfang.
Ja, und in Deutschland, ich war mit der ganzen Küchencrew vor 3 Wochen im Waldhotel Sonora. Große Klassik.
Alter, ich hab's noch nie geschafft, ich muss unbedingt.
Rest in Peace, Helmut Tilkes. Und das war, nicht leider, aber es war, glaube ich, mitunter das beste Essen meines Lebens.
Geil.
Und das war große Klassik, aber ich bin selten aus einem 10-Gänge-Menü so leicht rausgegangen. Und das war wirklich.
Finanziell meinst du was?
Ich wollte gerade sagen. Weißt du, am nächsten Tag tanzt hast, mein Freund? In der Dispo-Disco.
Okay, jetzt wird es mir aber hier langweilig. Und stopp!
Jetzt sind wir bei den Eierschmäh angekommen.
Nee, ist ja wie jetzt Ausfolge.
Was sicher.
Was hast du gestern für einen Witz erzählt? Kannst du nochmal erzählen, bitte?
Wirt und Dildo.
Was der Unterschied zwischen einem Wirten und einem Vibrator ist. Weißt du das wer?
Jetzt schon, weil du mir gestern erzählt hast.
Der Wirt ist ein echter Beil.
Und damit schließen wir diese wunderbare Folge.
Okay, warte mal.
Wünschen den Menschen zu Hause auch einen entspannten Rausch. Vielen Dank. Schaut einmal ins Resnicheck oder bald in den Florianihof. Ich freue mich.
Ja, wir freuen uns auf euch. Danke, dass wir da sein haben dürfen.
Gordon, total.
Fantastische.
Wenn ihr die Folge hört, und ihr Bock auf Cordon Bleu habt, dann macht euch doch eins, postet es in eure Story und markiert uns und dann raten unsere Cordon Boys eure Cordon Bleus.
Alter, du bist der richtige Influencer.
Das ist aber echt gut.
Und folgt mir auch auf TikTok und Instagram.
Nee, nur auf Instagram. Dankeschön.
Ja, Curly zeigt gleich noch den Cordon Dance.
Ja, safe. Cordon Sport must more. Auf Wiedersehen.
Ui, ui, ui. Rein in der
Fantastisch.
Los.
Also,
ui. Super.